Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play-Together-Podcasts und wie eigentlich fast jedes Jahr im August ist auch in diesem Jahr wieder die Gamescom dran und für Play-Together waren dieses Jahr, nachdem wir im letzten Jahr eine Pause gemacht haben, der Robert und ich dabei und wir wollen heute mal ein bisschen rekapitulieren, was wir da so erlebt haben, was so unsere Eindrücke sind, was wir für Trends wahrgenommen haben und natürlich auch, ob wir irgendwelche Spieler-Highlights entdeckt haben, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ich bin Timo und begrüße den Robert. Grüß dich, Robert.
Ja, wir sind wieder da.
Wir sind wieder da, ja. Du warst letztes Jahr auch nicht da, ne?
Genau, wir haben beide pausiert.
Beide pausiert, ja. Und dann haben wir natürlich einen Besucherrekord verpasst. Dieses Jahr wurde wieder ein neuer aufgestellt. Ich fand's unfassbar voll, schon am Pressetag, muss ich sagen.
Mhm. Ja, wurde nur noch voller. Ich meine, für mich, ich kann nicht erkennen, ob es 250.000 oder wie die Pressemeldung 373.000 Leute sind, es ist einfach viel.
Ja, ja, es ist wirklich viel. Es ist, ich habe es ganz geschickt gemacht. Ich habe natürlich genossen, dass die Gamescom schon am Dienstag gestartet ist. Normalerweise war der Pressetag ja am Mittwoch und habe das dann tatsächlich einfach mit einem Kurzurlaub in Köln noch verbunden. Also ich bin schon am Wochenende davor angereist. Hab dann am Montag mich in Köln so ein bisschen umgeschaut und am Dienstag dann den Pressetag mitgenommen. Mittwoch noch den halben Tag und dann bin ich schon wieder abgereist, weil ich auch am Donnerstag noch einen beruflichen Termin hatte. Mir kommt auf jeden Fall diese neue zeitliche Schiene, die Gamescom da letztes Jahr schon aufgemacht hat, auf jeden Fall sehr entgegen. Das finde ich total angenehm, den Dienstag jetzt schon zu haben. Von mir aus kannst du am Montag anfangen.
Ja, da ist, was ist da? Diese Entwicklergeschichte ist da, oder?
Ja, die heißt die DEFCON.
Ja, sowas.
Ja, genau. Könnte man natürlich sich auch mal anschauen, aber da sind auch dann die Ticketpreise natürlich auch für Fachbesucher schon saftig. Da sind wir, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Aber okay.
Aber das würde vielleicht verhindern, dass es Montag anfängt dann. Wenn die das Montag machen. Ja.
Naja. Ja. Aber wir sind auch in diesem Jahr wieder zugelassen worden für die Pressetickets.
Es war knapp.
Ja, es war ein bisschen merkwürdig, weil sie auch das System umgestellt haben. Also ich konnte mich da auf der Gamescom-Seite einloggen und da stand, du bist bereits als Presse registriert und dann habe ich mich einfach da angemeldet. Und dann kam ein paar Wochen später, oder vielleicht sogar ein paar Tage später schon, eine E-Mail, ihr seid nicht zugelassen. Und bei dir war es genauso.
Ja.
Und dann kurz überlegt, was machen wir jetzt? Da hast du einfach mal eine Antwort-E-Mail geschrieben, hier, schaut mal, und auf einmal ging's.
Genau, ich habe das ja akzeptiert. Ich meine, jedes Jahr zittern wir ein bisschen. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, in meiner Timeline, als viele Leute wie ich oder so ein Bild gepostet haben oder so, bin auf der Gamescom. Ich habe Hashtag blessed natürlich. Das, was ich immer nur ironisch benutze. Aber da habe ich schon gesehen, ein paar Leute haben sich gewundert. Na, also anscheinend kenne ich voll die Presseleute. Und natürlich verstehe ich das, weil uns ging es ja auch früher so. Als wir nur Privatbesucher, also nur in Anführungszeichen Privatbesucher waren auf der Gamescom. Ich weiß noch, wie wir die Deutsche Brücke zurück sind. Wir haben uns umgedreht und haben so irgendwie 13-jährige Jungs mit Presse-Lanyards gesehen.
Ja,
und haben uns echt gefragt, wenn die da rankommen, irgendwie muss es für uns gehen. Und dann haben wir es ja probiert. Also du hast alles gemacht, alles fest gemacht, also die Unterlagen, Impressum der Webseite von Play Together und alles schon hochgeladen und da waren wir einfach mit dabei und es hat funktioniert. aber jedes Jahr danach, also wir waren, glaube ich, ein zweites Jahr nochmal, dann die Pause und jetzt dieses Jahr wieder. Und jedes Mal war ich mir nicht sicher, ob es klappt, weil das steht ja auch ganz klar, wenn man das ausfüllt, es ist eine Hierarchie erkennbar, Influencer allen voran, ne? Also Streamer und YouTuber wollen die auf jeden Fall, ist auch kein Wunder, weil die halt eine große Reichweite haben, wenn die große Kanäle haben. Ja, anerkannte Pressevertreter, die wirklich so ein unabhängig von der Gamescom so einen Pressepass haben. Und dann halt andere Medien wie Blogs und ganz unten Podcasts.
Ja, ja.
Und von daher wussten wir, also die sagen ja auch, die werden immer gucken, wie viel von welchem Medium kommen. Und ja, als die uns abgelehnt haben, war mir eigentlich schon, habe ich gesagt, okay, dann ist es halt so. Aber habe trotzdem zurückgeschrieben, ja, finde es ein bisschen schade, weil wir machen immer eine Folge dazu und haben ganz ausführlich berichtet. Und ich habe ja auch bei Daily Deeper darüber geschrieben dann immer. Und dann auf einmal kam, also sie sind doch dabei, ja. Aber uns ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen, weil bei meinem Ticket stand keine Zuordnung mehr. Also bei dir stand Play Together, bei mir stand nichts. Also ich war einfach der Robert Mitchell, ne, den man anscheinend kennt. Also ja, also unsere Reichweite ist so groß hier.
Ja, aber trotzdem, wir haben uns auf jeden Fall erst als Medium nicht zugelassen, nicht als Person, weil als nachdem du die E-Mail dann geschrieben hattest, ich habe da noch gar nicht drauf reagiert gehabt, dann war bei mir plötzlich auch schon die Freischaltung da und dann kam auch sofort das Ticket hinterher.
Und es war unklar, ob das einfach ein Fehler war oder haben die einfach nicht gesagt. Wir haben das natürlich einfach angenommen, Tickets schnell runtergeladen.
Mit schon Klassen.
Ja, und ich meine, im Übrigen, ich habe im Nachhinein, sollte es einen Fahrausweis per Post, per E-Mail geben und das habe ich nicht bekommen.
Der war doch dabei, der war mit auf dem Dings drauf gedruckt.
Nee, da stand, das ist nicht so.
Was?
Da stand, gilt nicht als ÖPNV-Ausweis. Also sonst konnte man das, aber dieses Mal hätte das nachher kommen müssen. Guck in deinen Mails, das würde mich interessieren, aber bei mir kam das nicht.
Jetzt bin ich verwirrt, weil ich habe das Ding tatsächlich ausgedruckt und als Ticket benutzt, was ich da bekommen habe.
Hat jemand da, ja, okay, ja, war alles bestimmt korrekt.
Ach so, Moment, ja, nee, doch, stimmt, ich habe das gerade vor mir, also es gibt zwei PDFs, das einmal ist das Ticket mit dem Parkausweis und das zweite war das Fahrticket. Also ich habe zwei PDFs am selben Tag bekommen.
Ja. Ah, okay. Weil bei mir, egal. Okay, also auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig gelaufen bei uns.
Ich habe sogar extra mein Doktortitel mit aufs Ticket gedruckt, weil ich dachte, da kommen auf jeden Fall rein.
Ja.
Nein, Quatsch. Es hat geklappt und ich habe mich dann auch tatsächlich darauf gefreut. Ich habe mir dann gleich auch das Hotel dann im Frühjahr gebucht, damit ich dann auf jeden Fall auch hier sein kann, also in Köln. Habe mir so im Vorfeld überlegt, so, was hat sich jetzt eigentlich seit 2017, seit wir das letzte Mal da sind, so alles geändert, was ist passiert, so hardwaremäßig eigentlich gar nicht so viel. Fortnite ist seither das größte Spiel der Welt geworden, das kannte 2018 eigentlich noch fast keiner, 2017. Streaming wird immer größer, ich habe jetzt im Vorfeld ein neues Wort gelernt. Kennst du Stream-Sniping?
Ja, klar.
War mir nicht bekannt, musste ich googeln, also es gibt einen langen Wikipedia-Artikel, der das ausführlich erklärt. Habe ich mich ein bisschen amüsiert drüber, ja, aber ja.
Also, kann ja, das ist, wenn man halt bei Multiplayer-Spielen jemanden im Stream schaut und zu gucken, was die tun, um die im Spiel zu schlagen, ne?
Das kennt man noch früher von Mario Kart, GoldenEye oder so, wenn man Splitscreen spielt und guckt, was der andere macht.
Oh. Genau.
So ungefähr. Und
das ist halt gerade ärgerlich bei so Ranked Multiplayer-Spielen oder so, ne? Also, ja.
Ja, und natürlich war auch eine Motivation, weil ein Grund, warum wir in diesem Jahr so wenig Episoden machen hier bei Play Together, ist auch, dass ich so das Interesse an Videospielen so ein bisschen verloren habe über die letzten Monate. Oder ich habe eigentlich auch schon gelernt, gemerkt, dass das schon seit Jahren eigentlich so ist, dass das immer so ein bisschen zurückgegangen ist. Und jetzt habe ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr gezockt gehabt und auch wenig Interesse gehabt an dem Medium generell. Und wollte jetzt trotzdem aber zu Gamescom fahren, um einerseits natürlich dich nochmal wieder zu treffen, weil das ist momentan so eigentlich der einzige Punkt im Jahr, wo wir uns wirklich mal persönlich sehen. berichten gleich noch, dass es eigentlich gar nicht so gut geklappt hat in diesem Jahr. Und natürlich auch, um ja ein bisschen Zeit in Köln zu verbringen. Ich habe mir die Michael Schumacher Private Collection angeschaut, die da in Köln ausgestellt wird. Also hat mir da auch so einen persönlichen Traum erfüllt. Also es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich in Köln hatte. Und ja, meine Hoffnung war einfach überhaupt mal wieder ein Spiel zu finden, auf das ich mich freuen kann, auf das ich Bock habe. Und so viel kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen, das habe ich auch gefunden. Also ich habe da wirklich richtig Bock auf einen Titel.
Den und es ist Skat.
Ja. Ja. Nein, ich habe tatsächlich gestern auch meine PS4 eingeschaltet und ein bisschen Horizon Zero Dawn gespielt.
Da kam eine Spinne schon wieder rausgekrabbelt.
Nein, das alte Problem, die Konsole ist einfach so laut, dass man mit Fernsehlautstärke nichts verstehen kann. Dass man Kopfhörer benutzen muss, um überhaupt irgendwas akustisch wahrzunehmen im Spiel. Das ist echt krass. Also ich glaube, die Konsole ist echt hinüber. Ja, leider. Das macht es natürlich dann auch nicht leichter, den Zugang wiederzufinden zu dem Medium, wenn ich halt gezwungen bin, diese Konsole auch dazu benutzen. Aber gut, das ist ein persönliches Thema.
Ich meine, für mich ein bisschen, also ich fühlte mich schon ein bisschen angesprochen von Leuten, die vielleicht denken, wir sollten nicht da sein. Also ich finde es eine interessante Frage tatsächlich, ne, inwiefern gehört, also dieses Jahr muss ich auch sagen, was auch meine Gamescom ein bisschen maßgeblich bestimmt hat, in früheren Jahren habe ich von meinen Terminen einfach ab und zu mit Daily Deepad, also Ben, Game Psychologe bei Twitter, habe ich gesagt, ja, ich war da und da, soll ich einen Beitrag drüber schreiben? Das hat ganz gut geklappt. Dieses Jahr war ich halt bei Daily Deepad mit einbezogen in die Terminsetzung. Und das heißt, ich war schon da und habe mehr so ein bisschen das, was ich glaube, so mehr der Pressealltag ist, dass man halt zu Terminen geht und die Notizen aufarbeitet. Ich habe teilweise in Pausen dann geschrieben. Ja, also das heißt, ich war schon da für einen Blog, aber natürlich kann man auch darüber überlegen, wie viele Blogs sollen dabei sein. Als die Gamescom in Leipzig war, hatten die auch strenge Auflagen, dass irgendwie nur von einem Blog irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute kommen dürfen oder eine Person. Und dann haben die aber damals auch Wege gefunden, weil die in anderer Hinsicht halt nicht so streng geguckt haben, ob eine Seite wirklich eine gute Seite ist oder überhaupt erst für Gamescom entstanden ist oder so.
Ja.
Hauptsache, es gibt eine URL. Also von daher, das ist irgendwie, seit es Gamescom gibt diese Geschichten. Ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht so regional. Von der E3 hört man auch von Leuten, dass die mit 16 oder 17 schon da reingekommen sind, obwohl die eigentlich gar nichts mit der Games-Business oder Industry irgendwie zu tun hatten. Aber ich verstehe, dass manche sich ein bisschen veräppelt vorkommen, und sagen, ich zahle dafür, ich kann nur in diesen öffentlichen Hallen rumhängen, die super voll sind und man kann sich auch wenig anschauen. Und schaut sich, also vielleicht bezieht das sich nicht so direkt auf uns unbedingt. Und sicherlich gibt es Leute, die im Pressepasse kommen, die null vorhaben, darüber zu berichten in irgendeiner Form.
Ja, die gibt es sicherlich auch. Ich will jetzt auch nicht so den Eindruck erwecken, dass wir hier super privilegiert sind, weil wir jetzt schon seit 7 Jahren diesen Podcast machen, da jetzt irgendwie uns zu bevorteilen, dadurch, dass wir eben diesen Pressezugang haben. Ich finde, das ist eine tolle Sache, dass hier Gamescom eben auch diese kleineren Medien zulässt, dass sie da hinkommen. Selbst irgendwelche Schülerzeitungen habe ich da gesehen, mal wieder, die dort sicherlich auch irgendwas draus machen. Aber es gibt natürlich immer Leute, die das irgendwie ausnutzen. Und tatsächlich, wenn man so rumgeht, die Presse ist gar nicht so stark vertreten. Also Pressepässe sieht man gar nicht so häufig. Also das meiste sind tatsächlich irgendwelche Aussteller oder irgendwelche anderen Medien, Handelszugänge. Ich habe mit irgendwelchen Rewe-Leuten da in der Schlange gestanden, die da, keine Ahnung, für Rewe digital irgendwas sich da angeguckt haben. Doom. Keine Ahnung, ob Rewe bald Doom verkauft. Aber
nee, die wollen die Läden ein bisschen umgestalten.
Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, was die draus mitnehmen, aber das ist schon sehr, sehr buntes Feld da von Leuten, die da auch schon eben zu den 31.300 Fachbesuchern dazu gehören.
Ja.
Und ja, die Zahl ist ja auch gar nicht so stark gestiegen, ne? Ich glaube, im letzten Jahr waren da 100 Leute weniger als Fachbesucher angegeben. Also das ist stagniert einigermaßen.
Ja, ich meine, muss ja auch sagen, am ersten Tag standen wir zusammen beim Südeingang. Also es ist halt der Eingang direkt gegenüber von Deutsche Bahnhof. Das heißt, der am ehesten benutzt wird.
Großer
und
Fehler.
Als Presse kam man um 9 da rein. Wir haben die Taschenkontrolle gemacht und standen in dieser Vorhalle und die wurde schon, da habe ich die Menschenfeuchte wieder entdeckt, die da entsteht, wenn zu viele Menschen in einem Raum zusammen nah aneinander stehen, ne?
Ja.
Und da dachte ich auch so, boah, ey, haben die wirklich ein bisschen zu viel reingelassen dieses Jahr? Vielleicht hätten die uns doch Nein sagen sollen. Aber ja, also 31.000, das ist geht eigentlich, ne? Also es ist nicht so, ich meine, es ist natürlich viel, die passen nicht in meine Wohnung, aber
Das Ding ist halt, ich bin, wenn ich mit Carsten da die letzten Jahre angereist bin, sind wir mit dem Auto gekommen. Und wir haben dann halt den Westeingang benutzt und da war halt sehr, sehr wenig los im Vergleich. Und der Südeingang ist halt der vom Bahnhof zugänglich ist. Und das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man dann doch nicht um 9 Uhr reinkam, sondern erst um 9.30 Uhr. Und die Leute, die dann in die großen Hallen wollten, die haben dann da auch sofort die wichtigen Schlangen voll gemacht. Also Cyberpunk konnte man komplett vergessen.
Ja.
Das ging wirklich nur mit Termin, was ich ein bisschen schade finde. Aber hätte ich mir tatsächlich angeschaut. Und am Mittwoch war es genauso. Ich meine, da kommt man als Presse eine Stunde früher eher rein, aber trotzdem, die Schlange ist einfach so ewig lang. Das kann man dann, das funktioniert dann so tatsächlich doch nicht.
Ja.
Dafür ist dann in den großen Hallen doch zu wenig Platz. Und diese 30.000 Leute, die wahrscheinlich auch alle gleichzeitig da sind, keine Ahnung, die gehen dann natürlich auch auf die interessanten Ziele zu. Hab dann ja auch ein bisschen mir die Zeit genommen, an dem Dienstag dann durch die Merch-Hallen durchzugehen, weil da kann man dann tatsächlich sich frei bewegen. Das geht dann ab Mittwoch auch nicht mehr. Und da habe ich Stände gesehen, die waren so gehend leer. Da haben sich bei Blizzard war es, glaube ich, die Leute an der Kasse unterhalten und meinten, ich habe schon damit gerechnet, dass es leer ist, aber dass hier einfach gar keiner kommt, damit habe ich noch nicht gerechnet. Die haben sich total gelangweilt. Also ich glaube, die Merch-Hallen, die brauchen am Dienstag echt gar nicht aufmachen. Da kommt einfach gar keiner hin.
Ja. Wobei ich 5 Skylander Trap Team Feiern für 1 Euro jeweils gekauft habe.
Yay.
Ja.
Ich habe tatsächlich nichts gekauft. Ich fand die Preise so dermaßen überzogen dieses Jahr. Das fand ich schon heftig teilweise.
Ja, also sonst habe ich mir nichts angeschaut. Ich will nur sagen, ich finde es eine legitime Frage, die Leute, die sich da stellen. Aber letzten Endes, das ist auch so vom System der Gamescom her gesehen, wenn man es ein bisschen, ich sehe das immer ein bisschen systemtheoretisch, wenn man soziologisch darauf schaut. Das heißt, es ist irgendwie so ein System, irgendwie die Gamescom als, Teil des Systems Games, Presse, Games, PR und so. Und es ist halt eine Frage, wen die exkludieren oder nicht. Also, und ich finde, ja, das müssen die halt entscheiden, ob einfach ganz kleine Leute nicht dazugehören müssen oder nicht, ne?
Ja, klar. Aber auf der anderen Seite ist diese Messe so riesig von der Fläche her. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich in den anderthalb Tagen so einmal überall gewesen sein kann, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Also ich habe zum Beispiel diesen Indie-Boost mir nicht anschauen können, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Ich habe mir den Dienstag im Gegensatz zu dir einfach komplett genommen, um die großen Hallen abzugrasen und da möglichst viel mitzunehmen. Weil da hat man eben die Gelegenheit, ohne stundenlanges Warten da schnell mal was anzuspielen. Oder bestenfalls mal, ich glaube, längstens habe ich mal eine Stunde gewartet. Aber es ist nicht so, dass du da irgendwie einen Stuhl mitnehmen musst und da 4 Stunden in einer Schlange sitzt, um 15 Minuten Call of Duty zu spielen, so wie wir das auch mal gemacht haben. Ja. Nee, aber das die Zeit hat halt auch nicht ausgereicht. Also ich habe mir nicht alles angucken können, was ich angucken wollte. Und an dem Mittwoch habe ich dann halt auch noch morgens dann einen Termin im Showfloor-Bereich wahrgenommen und dann kamen halt die großen Massen. Dann bin ich zum ersten Mal im Business-Bereich reingegangen, habe mich da noch ein bisschen umgeschaut, aber da kannst du halt auch nichts anfangen, wenn du keine Termine hast. Da ist halt eigentlich nichts zu sehen letztendlich.
Und ich kann auch nur sagen, also wenn man wie wir mal erzürnt ist, dass man nicht reinkommt und gerne so einen Pressetag erleben würde oder so, kann man es probieren. Aber auf jeden Fall zum Beispiel bei Blogs oder so muss man schon im letzten Jahr 3 Beiträge nachweisen können, die man geschrieben hat. Und
okay.
wir schicken ja immer auch unsere Berichterstattung über Gamescom, ne, verlinken das und so.
Ja.
Aber es ist halt keine Magie, da reinzukommen, will ich nur sagen. Also es ist halt, man füllt ein Formular aus und hofft, dass es klappt. Also und ich würde auch Leute ermuntern, die das gerne machen würden, dann kann man sowas versuchen. Aber ja, komplett alleine oder so kommt man bestimmt nicht durch die Akkreditierung hindurch. Und ich weiß auch nicht, wie man da mogelt. Anscheinend gibt's ja auch Leute, die nur dahin gehen mit so einem Pressepass, um Loot irgendwie zu bekommen und das über eBay zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie.
Ja, die machen. Leute gibt's auch, ja.
Ich weiß nicht, wie die sich dann akkreditieren lassen. Da gab's ein bisschen, ne, über Twitter gab's Leute, die dann Privatnachrichten über eBay geschickt haben, und Leute, die so Cyberpunk-Jacken verkaufen, und die hat zugegeben, also der eine hat zugegeben, ja, ich geh nur hin, um Loot zu bekommen. Ich sag, okay. Ja. Ich meine, Freerider und ein deviantes Verhalten gibt's immer, sag ich. Und man kann sich moralisch darüber aufregen, auf jeden Fall. Aber ja, das gibt's immer, und es ist immer eine Frage, ja, wie viel es davon gibt. Ja. Auf jeden Fall ist es mir dieses Mal aufgefallen, auch in einer Podcast-Folge von Giant Bomb habe ich, also die GameSpot UK-Leute waren teilweise dabei, 2, die wir immer gesehen haben, Tamo und Lucy James, die waren dabei und die haben über Gamescom gesprochen, weil die dieses Jahr nicht dabei sind, und haben eigentlich ziemlich abgelästert über diesen Business-Bereich. Also man muss es sich ja so vorstellen, es gibt einfach das, was die Öffentlichkeit erreichen kann, und dann gibt es so Halle, so eine Halle, wo man nur reinkommt, wenn man einen Pressepass zeigt, da geht man eine Treppe runter, und da ist halt ein Flur irgendwie, ne, mit einem Restaurant mittendrin, mit den teuersten Preisen der Welt. Wo die wirklich schicken Leute drin sitzen. Ist einfach ein Flur, und da sind sehr wenig Sitzplätze drin, obwohl es eigentlich so gedacht ist, es ist ein Raum, wo man sich hinsetzen könnte, um was zu schreiben.
Ja.
Das heißt, ich habe mir echt einen Arsch abgesessen da drin, habe getippt auf dem kalten Boden, dachte, ich kriege Hämorrhoiden bald. Ja, und das ist halt sehr unangenehm. Und da abgezweigt von gibt es dann Halle 4 oben und unten. Und das ist nur Business. Und dann davon, von 4 auf der rechten Seite geht's in so Halle 2 und auf der linken Halle 3. Und das sind alles so Hallen, die man eben mit so einem Pass, wo man nur sein soll. Und da ist halt so Business, da sind Aussteller, Entwickler, die zum Beispiel Publisher suchen, etc. Auch Konglomerate von Spielen, die zum Beispiel unter dem Dach, das sind alle Spiele aus Großbritannien oder alle Spiele aus der Schweiz oder was weiß ich.
Ja, wobei ich da sagen muss, es gibt ja noch das Pressezentrum. Also ich glaube, es gibt sogar 2. Ich kenne aber nur das bei Halle 8. Und das ist halt ewig weit weg von dem Businessbereich. Also da kommst du nur als Presse rein. Alle anderen Fachbesucher sind da auch ausgeschlossen. Da gibt es sehr, sehr viele Arbeitsplätze, und da findet man eigentlich auch immer einen vernünftigen Sitzplatz, wo man dann was abtippen kann. Man sieht da auch Leute Podcasts schneiden und so, und da gibt es auch vernünftige Preise, wenn man mal einen Kaffee trinken will. Aber das ist halt super weit weg vom Businessbereich. Also wenn du schnell mal irgendwo hin willst, um was abzutippen, dann ist das eigentlich nicht, vor allem an den Messetagen, nicht schaffbar.
Da habe ich auch getippt am Mittwoch, und es war halt super geil, aber das Problem war, ich hatte einen Termin, und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich es, also ich habe halt echt mit Stoppuhr getimed, verlassen des Businessbereichs bis zum Pressezentrum, um einfach zu gucken, wie viel brauche ich, um ne, durch die Mengen zurückzukommen. Weil eben, ne, mein Termin war irgendwie in Halle 3 oder so, und ich will auf gar keinen Fall zu spät sein. Weil dann weiß nicht, also ich bin ja nicht nur im eigenen Namen da, sondern für Daily Deep halt angemeldet oder so, und will natürlich Also wenn, immer wenn ich irgendwas Böses gesagt habe, habe ich betont, ich bin übrigens von Daily Deeper.
Schönen Gruß.
Ja, da, aber ja, da will man natürlich nichts anstellen. Ja, aber Pressezentrum Nord ist echt Luxus, finde ich auch. Ja, aber diese Lucy James und, ne, von GameSpot, die haben sich schon ein bisschen beschwert über diesen Pressebereich, wo man halt nur auf dem Boden sitzt und da sind, da ist halt, hinten ist so ein lilaner Teppich mit ein paar, ja, sehr, mit unglücklichem Möbel, sage ich drauf, wo man, wo wenige Leute sich hinsetzen können. Die haben sich auch darüber beschwert, dass es halt für die kein War Room gibt, wo sie sich zurückziehen können, dass Leute sie auch anstarren im Pressebereich und dass halt jede random Mensch halt, also jede Rando halt da reinkommen kann. Und leider, ich fühle mich dann schon ein bisschen angesprochen und habe gedacht, habe ich die irgendwie gestört? Also ich meine, ich bin nie auf die zugegangen oder so, ja. Mhm. Aber natürlich, wenn man die sieht, schaut man ein zweites Mal, ah oh ja, das sind die von GameSpot oder das sind die von IGN oder so. Und dann war das mir ein bisschen unangenehm, dass, ich meine, ich verstehe es ja, ja, also in jedem Beruf gibt es ja Exklusionsversuche. Also wenn ich auf eine Soziologietagung gehe, dann sind die ganz Großen, ne, die Profs, die kapseln sich ab und wenn man dabei ist als kleine Doktorand oder Postdoc oder so, dann kann man sich auch schnell fehl am Platz fühlen.
Ja, aber man fühlt sich auch immer ganz groß, dass man mit denen essen geht. Und dann habe ich auch erlebt, bin ich mit meinen Profs essen gegangen. Die sind in so ein super teures Restaurant gegangen, wo man irgendwie für so ein belegtes Baguette 15 Euro zahlt. Und da bin ich mir dann doch wieder ein bisschen komisch vorgekommen.
Ja, das ja. Gibt's. Und natürlich die Leute von GameSpot oder IGN, also die sind die ganz Großen in diesem Pressebereich. Und ich verstehe ja, dass die auch vielleicht sich belästigt fühlen. Vor allen Dingen, wenn die noch aufnehmen und Leute denen den Weg stehen. Das heißt, es war mir auch unangenehm. Ich dachte, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Das ist ja eine Frage, die ich mir oft stelle. Zum Glück seit Abgabe der Diss ein bisschen weniger existenziell. Aber ja, habe ich mich auch gefragt, als ich dann zum Eingang West, weil übrigens, ich sagte, nach unserer Erfahrung, wie gesagt, am Donnerstag gehe ich durch Eingang West, nur der Weg dahin ist alles andere zu Fuß als deutlich, ne? So. Und ich habe, weil ich so viele Jahre nicht gemacht habe, habe ich vergessen, ich muss so eine Unterführung mal nehmen. Und dann habe ich es doch, aber als ich, doch gefunden, aber als ich das getan habe, habe ich diese Podcast-Folge gehört. Und da war ich schon ein bisschen deprimiert und dachte, ja, es ist nur peinlich, weil ich meine, ich bin ja auch kein junger Mensch. Also es ist nicht irgendwie, also ich habe ja auch ergraute Haare und so und es ist halt irgendwie schon so, dass ich auch nicht so viel Lust einfach als voll der Outsider rumzulaufen oder so, ne? Und könnte bestimmt auch, ich könnte auch in Soziologie Artikel schreiben in der Zeit, sollte das wahrscheinlich lieber. Ja, das hat mich nur angeregt, einfach drüber nachzudenken, ja, was ist der Sinn davon, dahin zu fahren, und hatte auch ein paar Gespräche auf der Messe. Also es ist halt, was ich auf jeden Fall sagen wollte, es ist nicht so, dass wir uns für voll die Helden halten, dass wir da waren, sondern wir schätzen unser Glück einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wir leben hier nicht von, also viele andere Leute, die da wirklich dann von Termin zu Termin hechten, die machen das, weil sie davon eben leben, weil das ihr Job ist. Play Together ist nicht unser Job, Daily Deeper ist auch nicht dein Job, und das ist ein Hobby, wo du vielleicht noch ein bisschen Erfahrung sammelst, und das war's. Und aus der Perspektive müssen wir das halt auch betrachten. Ne? Also ich habe jetzt auch sehr viel Geld halt gezahlt, um da eben 3 Tage im Hotel zu übernachten, um die Fahrt dann dorthin und zurück auf mich zu nehmen und so weiter.
Ja. Ja, und ich bin gependelt Koblenz Köln.
Ja.
Und hab echt, also das war mit den 30.000 Schritten pro Tag und so, es war auch nicht nur Spaß und Entspannung, auf jeden Fall. Ja.
So, was hältst du denn davon, wenn wir ein bisschen über Inhalte sprechen, über Spiele, was wir da erlebt haben? Was für Highlights, worauf hast du dich konzentriert? Was hast du dir angeguckt?
Also ich glaube, wir haben einfach zwei verschiedene Gamescoms erlebt.
Ja, einfach. Auf jeden Fall.
ja, habe ich einfach zweimal gesagt. Aber wir haben wirklich zwei verschiedene Messen erlebt. Ich bin wirklich, also ich hatte 3 bis 4 Termine auf jeden Fall im Tag. Und eben weil die Hallen so voll sind oder weil die Termine nicht nah beieinander sind, war es dann schon so, dass ich mir nicht die Zeit nehmen konnte, um irgendwas oft in den normalen Hallen zu gucken, weil die Schlangen, wie du gesagt hast, schon, obwohl zum Beispiel es nur ein Pressetag ist, dann im Dienstag zu groß, zu lang waren. Das heißt, wobei abends kamen wir schon in ein paar Sachen. Das heißt, ich habe mehr gut, dieses...
Also, ja, abends tatsächlich so, keine Ahnung, ab 2 Stunden vor Messeschluss hat man tatsächlich Chancen, da in den Messehallen noch was zu erreichen. Aber tagsüber gar keine Chance.
Ja, und du hast mehr, ich war ein bisschen neidisch immer, weil du bist dann, hast halt das dir einfach ein bisschen nach Interesse angeschaut, was da war, ne? Und ich habe natürlich dann einen termingesteuerten Ausschnitt, und das ist nicht unbedingt, das deckt sich nicht unbedingt 1 zu 1 mit meinen Interessen, wobei das Tolle an diesem Medium ist, dass ich ziemlich viel interessant finde und gerade mit Indies zum Beispiel reden, finde ich wahnsinnig interessant. Wenn die selbst ihr Spiel vorstellen, das finde ich um einiges interessanter, als wenn ich in so einem AAA-Präsentation sitze und, oh ja, geil, und ja, und laute Musik, und das finde ich weniger erquicklich, weil das gleiche Erlebnis, ohne dass mein Trommelfell zerstört wird, kriege ich ja über YouTube.
Mhm. Ja, klar.
Und ja, von daher habe ich mehr so einen Termin. Ja, also vielleicht können wir ja unsere Highlights mal. Also, ich meine, du hast ein paar, hast 1 auf jeden Fall, ganz groß.
Also ich habe, glaube ich, insgesamt 4 Sachen, die ich herausstellen möchte, die mir wirklich richtig gut gefallen haben, zusammengestellt. Und ja, also so wie meine Strategie war, ich gehe erstmal in eine von den großen Hallen, weil, wie gesagt, wir sind am Dienstag dann doch nicht um 9 reingekommen, sondern haben die längste Schlange der Welt gehabt, und das hat halt eine Weile gedauert, und da war dann klar, okay, Cyberpunk kann ich jetzt ab diesem Moment vergessen. Dann gehe ich jetzt ganz entspannt mal in eine von den Hallen und bin dann bei Rennspielen hängen geblieben. Hab mir also Need for Speed, glaube ich, als allererstes angeschaut, das neue Need for Speed Heat. Forza Lego war da, das gibt's ja schon. Ich habe es aber dort zum ersten Mal gespielt. Grid habe ich mir angeschaut. Also das war so mein Rennspielausflug. Dann bei Nintendo habe ich mir das neue Zelda angeschaut, dieses Remake von Link's Awakening. Trials of Mana habe ich mir da angeschaut. Dann bin ich kopfschüttelnd über den World of Wargames Stand gelaufen, den ich immer absurder finde. Ich habe Google Stadia mit Doom mir angeschaut. Und da erzähle ich auch noch gleich ein bisschen was drüber. Wir haben zusammen nochmal Gears of War gespielt. Den Horde-Modus, und am Donnerstag hatte ich dann noch Zeit, mir Control anzuschauen. Das ist so das, was ich so hauptsächlich gesehen habe. Und ja, ich würde sagen, von den Rennspielen, die ich mir angeschaut habe, ist das neue Grid auf jeden Fall ein absolutes Brett geworden. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist sogar das Rennspiel der Messe geworden. Und da gibt's so ein paar Awards, die da geschaut wurden. Ich guck gerade mal, du hast das hier auch reingesetzt. Mhm. Best Racing Game, genau. Grid von Codemasters. Das alte Race Driver Grid, das hat sich ja damals 2008 oder 2007 ausgekoppelt aus der Race Driver Series, die ja vorher Tourenwagen gemacht hat. Grid ist dann so quasi das Standalone-Ding geworden, nachdem sie irgendwie alle Lizenzen verloren haben, und das ist so mein meistgespieltes Spiel auf der Xbox 360 gewesen. Das habe ich im Multiplayer rauf und runter gespielt, dann gab es da, glaube ich, noch einen zweiten Teil, dann habe ich die Serie aus den Augen verloren, weil dann auch Forza stärker wurde auf der Xbox und mich dann eher rangeholt hat, und jetzt dieses neue Grid, was jetzt quasi gerebootet wird, das ja, ist einfach ein richtig, richtig schickes, richtig gutes Rennspiel geworden. Hat also einen Alonso-Modus, wo man so die Karrierestufen von Fernando Alonso nachspielen kann, also auch den Formel-1-Wagen da fahren kann. Und ja, vor allem in der Demo-Version, die da gezeigt wurde, wo man eine Runde Qualifikation fahren musste und dann drei Runden Rennen. Ich bin da auf Brands Hatch gefahren mit dem Alonso Formel 3 Fahrzeug. Das scheint ein richtig gutes Ding zu sein und so ein richtig klassisches Rennspiel ohne große Kanten, bisschen Action orientiert, also keine Simulation so in dem Sinne.
Wann erscheint es?
Das erscheint September oder Oktober. Ich glaube im Oktober.
Okay.
Also noch dieses Jahr, genau. Also genau, Forza Lego gibt's schon. Need for Speed Heat fand ich okay. Das hat ein bisschen zu sehr den Fokus auf Modding gelegt. Also da warst du gezwungen in dieser Demo, die ja alle gleichzeitig gespielt haben, erstmal 5 Minuten dir dein Auto zu gestalten. Da kannst du ein bisschen, also die Radmuttern dir anschauen und austauschen. Und das sind alles Dinge, die du im Spiel dann gar nicht siehst. Das fand ich so ein bisschen absurd. Ich meine, toll, dass die Grafik das alles darstellen kann, aber im Rennen habe ich da letztendlich nichts von, wenn ich da meine Radmutter in Bronze mir anmale. Aber
Ja, du kannst ja deinen Fahrer auch irgendwie.
Ja, ne? Klar, du kannst echt
stylen und so.
Aber das war noch nie irgendwas, was ich gerne gemacht habe. Also, keine Ahnung.
Ja.
Ist egal, ob ich in Gears of War mir irgendwie Teile meiner Rüstung freispielen kann. Das interessiert mich alles nicht. Also ich bin da noch nie so sehr drin gewesen in diesem Modding-Bereich und auch in Rennspielen. Habe ich immer meistens fertige Skins irgendwie runtergeladen. In Forza konnte man das ja ganz gut machen. Entsprechend gelangweilt war ich dann die ersten 5 Minuten an dieser Demo und dann, aber das Rennen hat selber Spaß gemacht. Ist dann so ein Tagrennen gewesen und dann noch ein Nachtrennen angeschlossen. In der Nacht ist dann die Polizei unterwegs und jagt dich die ganze Zeit. Funktioniert besser als frühere Need for Speeds. Ich habe mich ja mit der Serie lange Zeit eigentlich nicht befasst, weil ich mir immer die Demo jedes Jahr angeschaut habe und das ja fuhr sich für mich schlecht. Also ich kam damit nie zurecht und dann ist das für mich demotivierend gewesen. Aber das jetzige Need for Speed Heat, was jetzt kommt, das scheint ganz okay zu sein. Aber Grid nimmt auf jeden Fall allen die Show weg. Also das ist ein richtig, richtig geiles Ding geworden. Das war mein Rennspielausflug.
Ja. Ich habe nur ein Rennspiel gespielt.
Ja, immerhin.
Und das kann man bei Daily Deeper nachlesen, weil es ein Mobilspiel ist. Hot Wheels Infinite Loop. Also, wenn man sich für Hot Wheels, diese kleinen Spielzeuge, interessiert, kann man sich das vielleicht mal anschauen. Meine Eindrücke kann man da lesen. Das braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ich hatte es ja schon auf iOS erschienen, Android ein bisschen später. Ich habe es direkt nach der Messe dann runtergeladen, weil ich fand es eigentlich ganz witzig so. Aber dann, klar, ne, also in der Demo zeigen die einem nicht im Tutorial die ganzen Sachen, die auf die Mikrotransaktionen hinleiten. Und das kommt immer, finde ich, viel zu krass, ne?
Ja, es ist Infinite Loop.
Infinite Loop, ja. Hot Wheels Infinite Loop.
Also wenn man nach Hot Wheels schaut,
einfach
findet man direkt drei Spiele. Nee, zwei.
Ja,
doch,
ja.
Doch drei,
es
ja.
Es gibt halt für Hot Wheels gibt's auch so ein Spiel für Kinder, wo man irgendwie die Fahrzeuge, die man hat, irgendwie, keine Ahnung, also mehr so ein bisschen was sammlisch und sowas. Hier ist mehr gedacht als ein bisschen für alle, also für Spieler jeden Alters so ein bisschen, weil die Grafik ein bisschen erwachsener. Also es sieht für mich aus wie Forza, also die Hot Wheels Add-on bei Forza Horizon 4 hatten, ne? Sah schon so ein bisschen so aus, fand ich. Muss man auch nicht viel drüber reden. Es ist halt immer nur so, dann komme ich nach Hause und ich sehe, ich könnte so eine Subscription holen für 109 Euro im Jahr für dieses Spiel. Also wirklich, oh komm, ja.
Das, oh wow, Hot Gold XXL, 109,99 €, krass.
Aber du kannst natürlich das ganze Spiel, aber das war das Einzige, also ich habe nicht so viel ganze Spiele. Ja. Weil ist ja auch nicht so mein Genre. Ja.
Aber ich habe Hot Wheels eigentlich so im Kopf als Spielzeugrennauto von Mattel eingespeichert, aber das Ding hat ja tatsächlich eine Story. Fängt an mit, wir schreiben das Jahr 2068.
Ja, das ist aber nur nebensächlich. Also es ist halt so, wir sind so weit in der Zukunft, dass wir anfangen, jetzt Hot Wheels im Ernst zu bauen und dann fahren wir Rennen. Also es ist wirklich eine Zukunft, die nie, es ist sehr utopisch, weil bis dahin, ob es überhaupt Autos gibt oder Menschen, ist eine Frage, ja.
Ja, so wie es aktuell läuft in der Welt, ja. Sind wir eher nicht mehr da.
Ja, von daher, aber das Ding ist ja, die Leute, die einem ein Spiel präsentieren, diese Mattel-Leute, Mattel Digital, die sind nicht so groß. Die sind oft furchtbar nett einfach. Und fand, das sieht wirklich ganz gut aus. Also kann man mal spielen. Aber ich spiele halt auf dem Handy eh nicht. Beziehungsweise habe ich, unser Kumpel, der mal im Podcast war mit seinem Mobile-Spiel vor Ewigkeiten, müssen wir in den Shownotes verlinken, wann das war. Das war ja Gamescom vor 2 Jahren oder so.
Ja, stimmt. Ja.
Der Süd Abbas. Der hatte ja ein Spiel bei Travian Games gemacht. Und das habe ich auch gespielt, so einen Monat oder so. Und das fand ich ziemlich uncool, wie das sich auf mich ausgewirkt hat. Weil dann hatte ich doch so im Angebot so eine Mikrotransaktion gemacht. Und ja, schon psychologisch fangen die ein, dass man dann das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich aber Geld investiert, jetzt kann ich nicht aufhören und so. Und das war auch so Multiplayer. Und ich habe das, während ich die Disc geschrieben habe, in Pausen mal geschrieben. Aber habe auch gemerkt, das macht mich irgendwie nicht glücklich, also sondern eher, haben mich in auf Discord und so haben wir uns beschwert über Änderungen in Updates und so. Und ich dachte, was mache ich hier mit meinem Leben? Ja, hab's gelöscht.
Okay,
ja. Und von daher, ja. Ich bin nicht so ein Fan von so mobilen Spielen, wo man auch über die Zeit mehr investieren kann, als man, weil man einen Überblick verliert, ne? Also ich glaube, die wenigsten schreiben sich auf, ja, ich habe am Anfang 5 reingegeben und dann 10 einen Monat später und ja. Aber vielleicht sind andere Leute da, können besser damit umgehen. Aber das so nebenbei, das ist so Kritik an mobilen Spielen insgesamt. Aber ja, Hot Wheels. Ja. Also ich wusste nicht, dass du deine Erlebnisse so sehr nach Genre gesehen hast.
Nee, habe ich nicht. Also ich habe einfach mit Rennspielen angefangen, weil ich dachte, okay, da kann ich auf jeden Fall sehr gut andocken, weil ich das früher ausufernd gespielt habe und das nicht so die Anlaufstellen sind von den Leuten, die zur Gamescom rennen, so als allererstes.
Ja.
Und da habe ich halt, ich wollte halt erstmal irgendwie Zugang finden zu einem Controller, was zocken.
Ja, was ist das überhaupt? Wie geht das?
Wie geht das
überhaupt? Hat es dann Blasen an den Händen, wenn das so lange nicht...
Ja, das war komisch, weil ich meine, es war Dienstag, die Messe hat ganz, ganz frisch aufgemacht und der erste Controller, den ich in die Hand nehme, der war komplett zerranscht. Also da waren irgendwie der Stick völlig aufgerissen. Das war ein bisschen merkwürdig. War so ein PS4-Controller. Aber danach wurde es besser. Man sieht ja auch, dass die Hygiene immer größer geschrieben wird. Also sehr viele Spielstationen waren dies ja so aufgebaut, dass immer nur alle Leute auf einmal reingelassen wurden. Also da waren irgendwie 20 Spielstationen und dann wurden 20 Leute reingelassen, die spielten dann 20 Minuten, dann wurden alle rausgeschickt, dann wurde erstmal alles desinfiziert und dann wurde die nächste Truppe reingelassen.
Ja, ist echt cool. Ja. Ja. Ja, fühlt man sich ein bisschen sicherer. Auch so PSVR-Brillen oder so, ich glaube, die hatten irgendwas drin, auch so einen Schutz oder so. Ich bin mir nicht sicher.
Also abreißen.
Die haben. Aber ja. Was hat's dann sonst?
Bei Nintendo habe ich mir dann das Zelda angeschaut.
Genau, du hast dir einen großen Nintendo-Ausflug gegönnt, ne?
Ja. Ja, tatsächlich.
Hast du Loot bekommen eigentlich? Ich habe gesehen, es gab so eine Mauspad von Link's Awakening. Das sah sehr, sehr schick aus.
Nee, ich hab so ein Notizbuch bekommen. Das hat jeder da bekommen.
Das habe ich bei eBay gesehen. Selten Notizbuch. Mario, 5 Euro schon.
Ja, das liegt ja gerade vor mir. Weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Ich denke schon. Und so ein Kuli. Ja, das hat aber jeder bekommen, also auch an den Folgetagen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche, hier, schreibt einen schicken Artikel darüber und wir geben dir dieses Notizbuch, sondern das war irgendwie so eine Nintendo-Account-Aktion. Also da musste sich jeder in seinen eigenen Account einloggen und dann da gibt's tatsächlich auf der Webseite einen Button, wo du dann irgendwelche Codes scannen kannst und
okay.
Dann wird dir so ein QR-Code generiert, den du dann da am Stand scannen kannst und dann kriegst du halt dieses Notizbuch, so dass dann auch getrackt werden kann, dass du mal an so einer Aktion teilgenommen hast. Das ist alles eher Datensammelwut als das, ja.
Ja. Na gut.
Nintendo weiß jetzt, dass ich so ein Notizbuch habe.
Ja.
Ja. Aber gut, wir wollten nicht über den Loot sprechen, wir wollten über Zelda sprechen.
Mhm. Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin tatsächlich, also ich bin, war im Vorfeld, also auch schon seit dieses Spiel angekündigt wurde, sehr skeptisch, weil ich diesen Grafikstil nicht mag. Also dieses niedliche Plastik-Look, der da gezeichnet wird, wo alles so komisch glänzt, die Oberflächen, also auch die Bäume, die spiegeln so die Sonne. Ich finde diese Verniedlichung, die gefällt mir nicht so wirklich, weil ich finde, dass man aus dem Spiel, aus der Idee, es ist ein Gameboy-Spiel, das Original, einfach viel mehr rausholen könnte. Also man könnte dieses Spiel einfach in 3D komplett neu machen, neu zeichnen, so dass man ein richtiges 3D-Spiel hat und einfach nur die Idee von Link's Awakening, so die Background-Story quasi neu in ein Spiel gießt. Und was sie jetzt halt gemacht haben, sie haben wirklich 1:1 das Gameboy-Spiel genommen und halt eine andere Grafik drüber gestülpt und das, da komme ich nicht so richtig mit klar. Das gab ja auch schon mal diesen Versuch mit Secret of Mana, was ziemlich in die Hose gegangen ist, wo ich genau das gleiche Problem hatte mit dieser Grafik und das gefällt mir nicht so. Und ich dachte, okay, wenn ich das mal gespielt habe, dann gefällt mir das bestimmt besser, aber du spielst es, dieses Spiel, ich glaube 20 Minuten hatten wir Zeit und du denkst die ganze Zeit, okay, das ist einfach nur das Gameboy-Spiel in einer anderen Grafik. Und das funktioniert einfach auf dem Gameboy besser. Ich meine, das Spiel ist so, wie es ist, weil es auf dem Gameboy damals das Maximum rausgeholt hat, was ging. Und es war schon auf jeden Fall sehr krass, dass man so eine Experience wie auf dem Super Nintendo dann auch auf dem Gameboy hatte. Aber jetzt, ich weiß nicht, das passt mir nicht so richtig. Und auch weiterhin nicht. Ich tue mich da schwer. Das Spiel selber ist natürlich wirklich richtig, richtig gut. Also Link's Awakening war schon immer ein richtig gutes Spiel. Man kann auch das Gameboy-Spiel noch heute wirklich richtig gut spielen. Also das ist gar nicht so schlecht gealtert, wie man meinen könnte. Also auf dem 3DS kriegt man das im Store. Kann man da die Game Boy Color Version sich anschauen. Die habe ich mir auch vor ein paar Jahren mal habe ich da reingespielt. Also recht weit auch. Ist auch ein ziemlich schweres Spiel. Also ich denke schon, dass oder ich habe zumindest die Hoffnung, dass sie diese etwas unlogischen Stellen, die das Spiel hatte, die man als Nichtwissender, wo man teilweise nicht drauf kommt unbedingt. Also keine Ahnung, da sollst du an der Stelle irgendwie so eine Statue im Spiel drücken, die an der Wand steht und die da einfach nur so als Textur draufgemalt ist, an der du 100 Mal vorher schon vorbeigegangen ist und plötzlich wird das ein Spielelement. Da bin ich einfach nicht drauf gekommen und ich hoffe, dass sie solche Stellen einfach ein bisschen entschärft haben, weil das aus der Spiellogik heraus einfach keinen Sinn macht, so wie es damals war. Dass sie solche Stellen ein bisschen entschärft haben, das ist meine Hoffnung, aber soweit konnte ich natürlich nicht spielen in diesen 20 Minuten. Aber sonst, also wir müssen eigentlich über dieses Spiel an sich mal reden und da bietet es sich natürlich an, dann jetzt diese kommende Switch-Version auszuprobieren, die ja schon im September erscheint.
Ich meine, wir haben das beide original durchgespielt, oder?
Ich habe es, glaube ich, nie durchgespielt, aber ich bin sehr weit gekommen in dem Gameboy-Spiel damals.
Ich habe es 1994 oder so gespielt, 95.
Das ist eine Weile her, ja. Carsten kennt das auch auswendig, also der könnte da auf jeden Fall, der spielt auch diese Switch-Version dann wahrscheinlich auch sehr schnell durch dann.
Aber was ich gehört habe, außer Framerate-Einbrüchen.
Ja, die gibt's, kann ich bestätigen.
Was natürlich echt schade ist, irgendwie die Bewegung soll ein bisschen komisch sein. Also ich habe irgendwas gehört von, es gibt irgendwie, es ist so, als würden hätten die Hexagone irgendwie drüber gelegt. Also, dass man das Gefühl hat, man steuert eher auf so Felder und nicht so wirklich frei oder so. Hast du sowas erlebt?
Habe ich jetzt nicht wahrgenommen, müsste ich mir nochmal anschauen. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also, ich fand, das Spiel steuerte sich ganz okay. es gibt halt, wenn irgendwelche Übergänge sind von einem Bildschirm in den nächsten sozusagen, also in irgendwelchen Übergängen, vor allem wenn man in den Wald reingeht, dann ruckelt das Spiel erstmal eine ganze Weile und wird dann nach und nach wieder flüssiger. Das ist ein bisschen nervig und das passt doch irgendwie nicht zu diesem doch recht minimalistischen Stil. Also ich hoffe, dass sie da noch irgendwas ausbessern können, aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen das Spiel nicht spielen könnte. Also ist nicht. Ja. Was ich tatsächlich ganz, ganz charmant finde an dem Spiel sind die Amiibos, weil die wirklich dann also richtig, richtig gut geworden sind. Ich glaube, es gibt überhaupt mehrere. Also es gibt auf jeden Fall diesen Link-Amiibo. Und das wiederum finde ich witzig, weil das passt dann sehr, sehr gut natürlich zu dem Spiel.
Okay. weiß man, was die freischalten schon?
Oh, nee. Es ist mir aufgefallen, es gibt, du wachst ja in so einem Haus auf in dem Spiel. Und da stehen direkt zwei Sockel in diesem Haus, auf die man auch zugehen kann. Und wenn man die anklickt, dann kommt so eine Sprechblase mit, hier steht irgendwas von Piranha. Und ich weiß nicht, was das zweite war. Auf jeden Fall sind das auf jeden Fall irgendwelche Amiibo-Interaktionen. Und wenn du diesen entsprechenden Amiibo hast und dann in dem Moment auslöst, dann wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Vielleicht wird nur diese Piranha-Statue dann virtuell auf diesen Sockel gestellt. Aber ja, das Spiel scheint sehr, sehr Amiibo-lastig zu sein. Wobei man das dem Spiel auch nicht übel nehmen muss, weil es gab ja auch 1998 ja schon das Game Boy Color, die Game Boy Color-Version davon. Und die ist ja gleichzeitig mit dem Drucker, den es damals für den Game Boy kam, so. Also das war auch schon so eine wir verbinden möglichst viel Hardware mit unseren Spielen. Drucker war ja eigentlich für die Game Boy Kamera gemacht worden und du konntest jetzt in der Game Boy Color Version von dem Zelda-Spiel in so Fotostationen reingehen und ein Selfie machen und dann dieses Selfie von Link auf dem Drucker ausdrucken. Das war ja damals auch schon so ein Gag. Also ja, irgendwelche Hardware-Verbindungen gab es schon immer in diesem Spiel und es passt natürlich auch, dann jetzt auch die Amiibos damit reinzunehmen. Wobei es ja trotzdem ein bisschen merkwürdig ist, dass sie auch nicht Zelda-Amiibos dann damit aufnehmen. Aber okay, soll's sein.
Ja, also auf Amazon sehe ich nur Link, aber wer weiß.
Kann sein, dass es nur Link gibt, aber der ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das finde ich total witzig, weil es wirklich sehr, sehr gut zu dem Spiel passt.
Ja. Und ansonsten bei Nintendo, die hatten ja Luigi's Mansion 3.
Das habe ich leider nicht gespielt. Vielmehr, als ich dann die Messe verlassen habe, fiel mir ein, okay, das hättest du dir nochmal angucken sollen. Ich habe auch total Bock, mal Luigi's Mansion zu spielen. Ich habe die ersten beiden Teile hier, beide noch eingeschweißt, auf dem Gameboy. Auf dem DS, 3DS. Das fehlt mir tatsächlich. Also ich werde auf jeden Fall den ersten Teil mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den dritten dann auf der Switch spielen werde. So wie es momentan mir geht, so eher nicht. Mal gucken. Was ich mir noch angeschaut habe, ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Tokio 2020. Das ist ja auch so eine Minispielsammlung, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Also diese Serie, die immer zu irgendwelchen Olympischen Sommer- und Winterspielen kommt. Und da haben wir auch tatsächlich dann zu zweit gespielt. Da bin ich mit irgendeinem Amerikaner von irgendeinem anderen Block an der Station gewesen, bei der man 5 Spiele ausprobieren konnte. Wir hatten letztendlich Zeit für 3, weil wir die Controller-Settings nicht hinbekommen haben. Also das ist daran gescheitert, dass wir beide einen Charakter auswählen mussten. Und der eine Joy-Con war horizontal eingerichtet und der andere vertikal, aber das wussten wir nicht. Und wenn man dann den Controller dreht, ist man halt mal die A-Taste, also immer die Taste, die rechts ist, die Bestätigen-Taste. Und wenn man den Controller aber um 90 Grad falsch eingestellt hat, dann ist es halt die Zurücktaste, so dass der eine den Charakter ausgewählt hat und der andere dann wieder aus dem Bildschirm rausgegangen sind. Und wir dachten, das ist ein Bug, dass jetzt irgendwie nach der Charakterauswahl die ganze Auswahl wieder zurückgesetzt wird. Und bis wir dann eins von diesen 5 Spielen gefunden haben, wo man dann die Controller tatsächlich nochmal neu kalibrieren muss und dann danach ging es dann. Also es ist uns erst hinterher aufgefallen, was eigentlich das Problem war und das war ein bisschen verwirrend, weil ich eigentlich immer den Eindruck hatte, dass Nintendo bei der Switch dieses Controller-Problem ganz gut im Griff hat, so dass immer klar ist, wer hat welchen Controller und wie muss dieser ausgerichtet sein und so weiter. Aber ja, das hat uns jetzt ziemlich verwirrt. Nee, aber wir haben dann Karate gespielt. Und was war das andere? Auf jeden Fall drei Minispiele. Ja, Surfen auf so einem Surfbrett, wo man dann so ein bisschen wackeln muss, um irgendwelche Figuren zu machen auf einem Surfbrett. Das dritte Spiel weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube Bogenschießen. Doch, Bogenschießen gab es auch noch, ja. Aber die Minispiele, die waren so kurz, dass ich das, ja, fand ich nicht so gut, hat mir nicht so zugesagt. Also es ist einfach nur ein bisschen Gewackel, auch beim Karate, da sind die Aktionen, die man da hat, so kurz und dann ist das Spiel so schnell vorbei, dass du wieder in der Spielauswahl bist und dann im Charakterbildschirm und dann startet das Spiel, dauert irgendwie 20 Sekunden und dann ist vorbei. Das hat für mich überhaupt nicht motivierend gewirkt und die Spiele selber, die waren auch nicht sonderlich gut. Also das ist tatsächlich meine Enttäuschung der Gamescom, dieses Mario und Sonic. Da habe ich mir sehr, sehr viel mehr von versprochen als das, was ich da jetzt gesehen habe. Leider. Und der Kollege, mit dem ich gespielt habe, der war auch nicht sonderlich angetan. Das hat man eben sehr angemerkt. Naja.
Also Luigi's Mansion 3 sah ganz gut aus. Ich stand daneben, es sah ganz gut aus, auf jeden Fall.
Cool.
Ja. Aber Nintendo, bestes Nintendo-Spiel, ich liebe diese Kategorien sowieso, bestes Microsoft, bestes Sony, bestes Nintendo-Spiel, war dann Link's Awakening.
Ja gut, das war auch naheliegend.
Ja.
Ja.
Ja. Aber war auf jeden Fall sehr beliebt, also da war die Schlange nicht klein für Link's Awakening.
Sie haben auch nicht so viele Anspielstationen gehabt tatsächlich, also. Der Stand war irgendwie größer als er wirkte größer, als er tatsächlich war.
Ja, ich habe es nicht geschafft. Also ich hatte einfach zu wenig Zeit, um da die Schlange mitzunehmen. Und ja, in Nintendo kommen selbst, also die haben ja nicht so, vergeben nicht so viele Termine an Presse. Also, aber Ben von Daily Deepart war da, schreibt bestimmt auch was drüber.
Ja, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Oder wie er das Spiel wahrgenommen hat. Ich habe mit ihm jetzt noch nicht drüber sprechen können.
Ich meine, wir waren dann beide bei Microsoft. Du warst ja schon mal da. Haben auf jeden Fall Hardware auch gesehen. Die hatten diesen neuen Elite 2 Controller.
Ja, den wir auch in die Hand genommen haben. Wie war dein Eindruck?
Ja, ist halt ein Elite-Controller irgendwie mit ein paar minimalen Verbesserungen.
Also wirklich minimal, ne?
Also die Gummierung unten ist besser und es ist, glaube ich, nicht schlecht, weil die bei vielen Leuten sich verzogen hat über die Zeit. Also nicht nur, dass der Klebstoff nachgelassen hat, sondern es hat sich halt verzogen und deswegen konnte man es nicht so zurückkleben.
Okay.
Man kann ja in jede Pressemitteilung gucken, was das neu kann. Es kann mehr Einstellungen, 3 Einstellungen statt nur 2. Was ich halt nicht wusste, die Paddle sind ein bisschen, die klicken mehr als die alten. Also die sind, hatte das Gefühl, die bewegen sich dafür ein bisschen weniger. Da müsste ich mich umstellen, wenn ich das hätte. Und ich habe ja ausprobiert, die Stick Härte einzustellen. Da ist ja so ein Schlüssel dabei, den man bekommt. Und wenn man den Stick abnimmt, was ja magnetisch ist, da ist dann innen drin so ein Kreuz, was man drehen kann. Und man sieht dann, wie steif das eingestellt ist, weil das Kreuz nach unten geht. Und da sind eben 3 Einstellungen, normal und mittlerweile und ja, und ich konnte es tatsächlich, das war für mich wirklich minimal. Also ich habe erwartet, dass die härteste Einstellung sich ein bisschen anders anfühlt, aber ist echt minimal.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Also ich habe auch da ein bisschen mit rumgespielt, aber ich habe teilweise das Gefühl gehabt, irgendwie hat sich jetzt gar nichts verändert, nachdem ich da vom Minimum ins Maximum gedreht habe.
Ja.
Also da muss man wirklich, also gut, vielleicht war das die Messumgebung jetzt noch nicht repräsentativ, wenn ich da auf der Couch sitze und das mache, dann nehme ich das sicherlich anders wahr, aber ich habe jetzt wirklich gedacht, dass da ein deutlich spürbarer Unterschied ist und der ist halt nicht da. Und das fand ich ein bisschen irritierend. Das ist für mich eher so ein Werbegag als tatsächlich von Nutzen, aber okay.
Ich meine, ich hab halt keinen Vergleich, weil ich nie so einen SCUF oder so oder benutzt habe, wo man das einstellen kann.
Ja.
Weil ich meine, ich könnte mir vorstellen, ich wollte es ein bisschen härter haben, wenn wenn ich meine Sticks irgendwie ganz steif eingestellt haben möchte, vielleicht würde die steifste Einstellung nicht reichen. War mein Eindruck. Aber immerhin, wenn man kann es machen, die Trigger Stops, es gibt ja 3 Trigger Stops jetzt, das heißt, man kann wirklich nur ganz kurz reindrücken, so für die Trigger. Ja, ist okay. Ich meine, die hatten das ganz beeindruckend in so eine Halbsphäre zerlegt, in allen Einzelteilen, konnte man sich anschauen. Ich meine, die große Frage bei so Controllern ist einfach, das ist halt ein Verschleißteil irgendwie. Also das nimmt man in die Hand und benutzt es ganz, ganz viel. Und die Frage ist einfach, wie lange hält sowas, weil das Teil halt irgendwie 179 Euro kostet jetzt.
Ja.
Und das ist aber im Vergleich nicht teurer als Scuf, sondern tatsächlich ein bisschen billiger. Von daher, man kriegt schon im Vergleich, sogar ist es ein kompetitiver Preis, aber es ist trotzdem halt viel.
Ja, also halt, ich finde, es ist eine gute Weiterentwicklung von dem bestehenden Elite-Controller. Den benutze ich ja ausschließlich, seit ich den habe. Also seit 2015 kam da, glaube ich, raus. Habe ich eigentlich alles, was ich auf der Xbox gespielt habe, mit dem einen Controller gespielt und der hat sich total bewährt. Also ich mag vor allem dieses Gewicht von dem, also da ist ja wirklich massig. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Und hat ansonsten, ich habe recht wenig da die Sticks ausgetauscht. Also ich benutze für Rennspiele den langen Stick und für alle anderen Spiele die normalen Sticks. Ich habe jetzt irgendwie, hatte ich mir im Vorfeld eigentlich mehr von erhofft, dass man mit den Sticks irgendwie rumspielt. Es gibt jetzt noch neue Varianten, die auch dabei sind.
Ja.
So ein, ich weiß nicht, das eine heißt Classic und das andere Standard. Ich weiß, ein bisschen.
Also Classic ist wie halt 360-Controller ein bisschen. Ne?
Ja, genau. Und das ist jetzt neu dabei. Also ist auch so ein konkav gewölbter Stick. Mhm. Halt eine bisschen andere Form. Aber ansonsten funktioniert er für mich sehr gut. Und was halt ganz cool gemacht ist, ist jetzt, der Akku ist jetzt eingebaut. Da kann man natürlich drüber streiten, weil ich finde, das Akkuproblem war nie vorhanden bei den alten Controllern. Die haben das jetzt so gelöst, dass der Controller in dieser Tasche auf dem Ladegerät liegt. Und du kannst dann an die Tasche quasi das Ladekabel anschließen, sodass da eigentlich immer dann geladen ist und du nie das Problem hast, dass da irgendwie entladen ist.
Ja, die haben da Nutzungsforschung gemacht, ne? Ich tue meine Elite-Controller auch zurück in die Tasche immer, weil die ganz praktisch ist und man will natürlich so einen Controller nicht rumliegen lassen. Und das ist vielleicht nicht schlecht als Idee. Also man kann auch das Ladeteil kann man ja rausnehmen, ne? Kann man rausnehmen und könnte man auf den Tisch oder irgendwie irgendwo ablegen und auch da laden. Es muss nicht zwangsläufig in der Tasche bleiben, aber das kann man in der Tasche auch machen.
Ja, also es wird induktiv geladen und der Controller hat richtig magnetisches Snapping, was eintritt, wenn man ihn drauf ablegt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Gefühl.
Ja, aber ich meine, mein Ding ist ja auch, also ich habe einen Elite-Controller seit ein paar Jahren und letztens zum Beispiel ist vorne, also von der Hülle ist vorne einfach die Hülle lose gewesen. Ich konnte so reinschauen in den Controller und dann habe ich das aufgeschraubt und ein Stück Plastik von der Hülle ist, keine Ahnung, durch die Vibration über die vielen Jahre, was weiß ich, eine Schraube ist einmal durch die Halterung hindurch. Ja, und da fragt man sich ja, wie geht das, ja? Ich meine, ich lasse das Ding nicht dauernd fallen oder so. Da habe ich halt eine Nute reingemacht und dann passt das erstmal wieder. Aber ich meine, ihr habt schon ein bisschen selbst nicht unbedingt so viel Lust, 179 Euro einfach auszugeben für einen Controller wieder. Das ist so die Frage. Aber auf jeden Fall angefühlt, wie wir das haben, das ist ein Elite-Controller ein bisschen besser und ich denke, der Preis, so hoch wie der ist, ist kompetitiv eben mit den anderen, weil die noch teurer sind.
Ja, muss aber gucken, wer ist die Zielgruppe und gleichzeitig habe ich aber immer noch das Bauchgefühl, dass der Controller, diese Version 2, jetzt nur existiert, weil die erste Version noch kein Bluetooth drin hatte. Und Bluetooth kam ja erst mit der One S raus. Und seitdem haben alle Controller diesen Bluetooth-Verbindung innen drin. Und der Elite-Controller gehört halt noch zur ersten Generation ohne Bluetooth. Die Bluetooth-Controller sind zum Beispiel auch kompatibel mit dem Apple TV und natürlich auch dann leichter mit dem PC zu verbinden. Da braucht man dann diese Adapter nicht mehr. Das ist auf jeden Fall eine Motivation gewesen, da nochmal dieses Update zu nutzen und gleich noch ein paar andere Funktionen nachzuziehen, die bei dem Elite-Controller 1 vielleicht noch nicht so ausgereift waren.
Ja, ich meine, ich brauche E-Paddles nur bei First-Person, also Ego-Shooter und so.
Ich nur bei Rennspielen, wo ich halten kann.
Weil sonst, muss ich sagen, nutze ich Paddles eher weniger. Ne? Also beim Plattformer oder so finde ich das wirklich überflüssig. Es ist wirklich nur, wenn ich zum Beispiel den rechten Stick brauche oder so. Und von daher ist das eine Frage. Aber ja, das unsere Eindrücke. Also ich glaube, zu Recht sind die ein bisschen stolz auf die Weiterentwicklung. Und verstehe ja auch, dass die den Preis ein bisschen anziehen, weil ja die Konkurrenz das ja macht, aber boah, ich meine, wenn man überlegt, also früher hat man eine Konsole, okay, das ist ohne Inflation, aber meine Mega Drive damals hat genauso viel wie ein Controller gekostet, das muss man echt sehen.
Ja, du kannst, okay, ich bin ja auch im Saturn gewesen, in Köln, und da wird halt die One S mit Spiel für 149 verkauft.
Ja.
Und dann den Elite Controller für 179 dazu.
Das ist wirklich ein Luxusprodukt, muss man echt sehen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, und ja, ist halt schade. Eigentlich fände ich es besser, wenn alle Controller in der nächsten Generation mit Paddeln oder so kämen. Aber eigentlich finde ich Face-Buttons oder so die Knöpfe oben nicht unbedingt so sinnvoll, ja. Weil man hat ja Finger unter dem Controller. Und ich überlege auch selbst mal, einen DualShock selbst zu modden. Aber das Problem ist, ich hab nicht so eine gute Bohrmaschine, um gute Löcher, also ne, nicht irgendwie ganz schlimme Löcher zu bohren. Aber an sich würde das mir vielleicht auch reichen. Aber ja, mal gucken. Aber das haben wir uns auf jeden Fall angeschaut bei Microsoft. Und dann an dem Abend, dienstags, da hatten wir irgendwie Glück. Und Gears, die Schlange war kaum vorhanden. Da haben wir uns die schicke neue gelaserte Gears-Konsole angeschaut, die irgendwie so aussieht, als wäre das so zerbrochenes Eis, so ein Gears, wo dieses Gears-Emblem durchschaut. Das war schon nett so. Also, wenn man keine Xbox One X hat, kann man durchaus danach suchen.
Ja, ich dachte, die kommt ganz regulär raus, aber irgendwie kann man die nirgends bestellen.
Okay.
Weiß ich nicht. Habt ihr danach gesucht? Weil theoretisch wäre das bei mir auch noch eine Option, weil ich noch die uralte Xbox One habe.
Ja, ich meine, das ist sowieso, ne, alles, also ich meine, ich kenne auch Leute, die über die PS4 Pro lästern, dass halt Spiele auf der alten PS4 schlecht aussehen. Also wir kennen persönlich jemanden, der dieses Argument immer startet, aber bei Xbox ist das viel gravierender.
Ja.
Also die PS4 hat halt dieses ES-Problem nicht und die alte Xbox ist wirklich die abgehängte Konsole jetzt.
Ja, ist total der Fall und ich überlege mir auch wirklich, ob ich da das eine oder andere Spiel drauf spielen möchte. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich Red Dead Redemption mir mal kaufe, weil es sehr günstig zu haben war, aber das sieht einfach auf der alten Xbox One nicht gut aus. Also das kann man da eigentlich nicht mehr empfehlen, dort zu spielen. Das ist wirklich so krass, ja.
Ja. Aber dann haben wir Gears gespielt und ich glaube auch auf PC. Wir hatten Controller. Mhm. Die hatten uns gefragt, Maus oder Controller? Ist so eine Lebensfrage, ne? Dann haben wir gesagt, Controller. Wir haben halt einen Horde-Modus gespielt.
Ja. Ist der Horde-Modus gewesen. War ganz cool. Ja. Ich fand die Gegner, die uns da entgegenkamen, das war ganz nett gemacht. Aber sonst...
ich habe mich dann das erste Mal wieder daran erinnert, dass Roboter-Gegner waren im GS4. ja, stimmt, das gab's.
Ja. GS4 war ja auch nicht schlecht, das war ein gutes Spiel.
Ja, nur halt irgendwie mal durchgespielt und nicht viel mehr damit gemacht.
Ich meine, so wird es mir bei Gears 5 auch gehen. Wenn ich das spiele, spiele ich einmal durch die Kampagne, spiele ein paar Mal den Horde-Modus und dann lege ich das irgendwann beiseite.
Finde ich schon schade. Also Co-op-Kampagne finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja. Ja, aber neu ein bisschen war, also wir hatten wohl jemand dabei, der Jack gespielt hat, dieser schwebende Roboter.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Der hat auch ganz schön abgesahnt.
Ja. Und da kann man eben helfen und irgendwie Waffen, die auf den Boden fallen, holen und die man geben und so Sachen. Und Gegner auch irgendwie mit Stromschlägen aufhalten, damit die, die mit Waffen rumlaufen, na, die erschießen können und so. Mhm. Das war auf jeden Fall neu. Die Karte hat mir nicht so gefallen. Das war so eine ganz enge Karte, fand ich. Aber die wird irgendwann weiter. Also das heißt, nach einer bestimmten Welle wird ein neuer Punkt aufgemacht und den muss man irgendwie einfangen und dann so wird das immer weiter die Gegend, die man irgendwie schützen muss und ja, aber ich muss sagen, die haben es auf leicht eingestellt oder
naja,
so.
Naja, das war wirklich keine Herausforderung, das stimmt.
Und wir haben halt irgendwann nach, keine Ahnung, 15 Wellen echt gesagt, okay, wir haben uns angeschaut, okay, wir gehen jetzt einfach. Weil, ich meine, wir standen da ja auch und so ist am Ende des Tages und ja, okay, es ist halt irgendwie Horde-Modus und so.
Ja, aber es, ja, ist Gears of War hat mir schon immer gefallen. Horde-Modus fand ich auch schon immer eine gute Idee, habe ich in, vor allem im zweiten Teil extrem gespielt, extrem viel. Und ich denke mal, der ist auch ganz sinnvoll erweitert worden jetzt. Also es ist immer noch, im Kern ist das ein klassischer Horde-Modus, wo man vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat als früher, aber so dieses Basenbau-Extrem, was es da zwischenzeitlich gab, das ist, habe ich jetzt hier nicht so wahrgenommen. Aber ich habe auch nicht alles verstanden, alle Spielelemente, die es da gab. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Bonuspunkte zu bekommen, wenn man die Wartezeit zwischen zwei Wellen verkürzt und dann wird halt so eine Abstimmung gemacht. Aber ich wusste nicht, welchen Knopf ich drücken sollte. Das wurde einfach nicht angezeigt und ich habe irgendwie alle Knöpfe gedrückt irgendwann auf dem Controller und wusste nicht, ob ich jetzt gewotet habe.
Ich glaube, es war
halt
LB und RB zusammen.
Ja, das muss man sagen. Das musste irgendwo stehen. Das kann ich jetzt nicht raten, dass ich da.
Ich glaube, es war da drunter, aber es war halt wirklich nicht deutlich.
Nee, beim, also
ich habe ein paar Wellen halt geguckt, was heißt das? So,
und, ja, also auch wenn ich an der Waffenkiste stehe, stand da bei mir nicht, dass ich jetzt X drücken soll, um die Waffenkiste aufzunehmen. Ich glaube, das war einfach ein Bug, das UI nicht.
Vielleicht waren angekriegt. Bei dir die Prompts weg, das kann sein.
Ja, ja.
Weil bei mir hatte ich Prompts. Ah, okay. Ja, okay. Ja, also das haben wir gespielt, aber das, ich fand das auch eine komische Entscheidung, ehrlich gesagt, für die Messe Horde-Modus und nicht, keine Ahnung, ein bisschen Kampagne oder so. Ja, ich meine, noch komischer war aber die Entscheidung Master Chief Collection.
Ja.
Zu zeigen, so, ja, okay, ist Master Chief Collection, kann man noch zocken, stehen Leute für an, okay. Ja.
Ja, war ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite war das ja für die PC-Spieler das Target. Da ist hier, glaube ich, relativ neu rausgekommen. Und hat auch ein riesen Update auf der Konsole bekommen. Also, das wird ganz gut gepflegt. Aber trotzdem, ja, das ist einfach ein Spiel von 2014, was da jetzt groß gezeigt wurde.
Ja, man, ich warte immer nur auf Halo Reach.
Ja.
Für die Master Chief Collection.
Vielleicht gab es das ja da.
Ja. Ansonsten, also ich bei Microsoft habe nicht so viel sonst gesehen. Es gab halt jede Menge so kleine Spiele auch da, ne?
Mhm.
Ich glaube, Doom Eternal war auch da, kann das sein?
Doom war überall.
Ja.
Ja. Also Doom war bei Bethesda, das war bei Microsoft und ich habe es bei Google gespielt, bei Google Stadia.
Mhm.
Wo ich das erste Mal Berührung hatte tatsächlich mit diesem neuen Projekt. Und ja, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Also das war quasi so aufgebaut, du hast da diesen Stadia-Controller in der Hand gehabt, der war über ein Kabel an einem Google Chromebook angeschlossen und darüber dann das Display angeschlossen. Normalerweise ist es ja so, dass der Controller direkt per WLAN verbunden werden kann, um auch die Latenz zu verkürzen, was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Du kannst aber mit Stadia auch ganz normale Xbox- und PS4-Controller verbinden, die dann halt dann über den PC dann auch laufen müssen.
Mhm.
Ja, aber es funktioniert eigentlich wunderbar. Ich meine, Doom ist ein extrem schnelles Spiel. Ich denke mal, im Multiplayer würde diese Kombi auch nicht so wirklich funktionieren, weil du dann doppelte Latenz sozusagen hast. Aber jetzt im Singleplayer Und Doom 1 hatte ich auch im Singleplayer gespielt seinerzeit. Da funktioniert das ziemlich cool. Und auch Cyberpunk wird ja zum Beispiel auch auf Stadia erscheinen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Anlaufstelle, wenn man eine vernünftige Breitbandverbindung hat. Die empfehlen irgendwie 25 Mbit für 4K-Streaming. Da sollte man auf jeden Fall in fast allen Orten in Deutschland die Möglichkeit haben, das vernünftig spielen zu können. Also ich überlege tatsächlich, ob ich das mal ausprobiere, wenn das denn erscheint. Also wenn irgendwie Preispolitik bekannt ist und angeblich sollst du ja einen monatlichen Betrag abdrücken und dann zusätzlich noch Spiele kaufen. Einige Spiele werden drin sein, Destiny zum Beispiel. Muss man mal gucken, was das denn tatsächlich wird, aber sowas wie Cyberpunk wird man tatsächlich dann nochmal virtuell kaufen müssen, um das dann dort zu spielen. Muss man sich mal anschauen.
Nur mit Destiny ist zum Beispiel ein Problem, dass man dann nur mit Stadia spielen kann, nicht mit PC und so. Mhm. Also es ist für viele dann weniger attraktiv, aber ja. Auf jeden Fall, man merkt, dass da was passiert.
Ja. Und sie haben ja mit Phil Harrison, den sie jetzt eingestellt haben, auch jemanden, der alles schon gesehen hat. Der hat bei Dreamcast mitgearbeitet, der hat bei Sony mitgearbeitet, der hat bei Microsoft, der hat alles gesehen und der weiß, wovon er spricht. Ich glaube, der kriegt dann ein ganz gutes Projekt zusammen, denke ich. Und der Controller ist okay.
Wobei der auch so ein bisschen Todeskurs ist manchmal. Für so Projekte. Mal gucken. So PlayStation Home zum Beispiel.
Ja, nee, aber der Controller ist okay. Der hat leider dieses PS4 Controller-Design. Ich hätte lieber einen Stick links oben am Daumen als unten, aber ansonsten fühlt er sich ganz, ganz rund an. Mhm. Erinnert so ein bisschen an den Controller, den es für die Switch gibt. Kann man eigentlich sonst. Also ist halt ein Streaming-Dienst für Spiele und da gibt es ja mittlerweile mehrere Versuche und ich habe das Gefühl, dass Google da auf jeden Fall das beste Produkt anbieten kann, weil sie einfach überall auf der Welt schon Rechenzentren haben, die direkt in dieses Projekt eingebunden sind und wie gesagt, wenn man nicht kompetitiv spielen möchte, dann ist das auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte.
Ja.
Und und Doom selber ist natürlich richtig, richtig rund. Das war ganz nett gemacht. Wir haben zwar nur Singleplayer gespielt, aber es war trotzdem vorher so ein Tutorial vorgeschaltet, wo man einmal die Steuerung erkennt und das waren so ganz cleane Level, wo man einfach keine Ahnung, lernt, wie man einen Wandsprung macht oder wie man Granaten wirft und so ein Kram. Mhm. Solche total clean Level, die finde ich einfach schick. weiß nicht, ob mir da ein gutes Beispiel einfällt. Bei Control gab es auch so ein Level, aber hier wurde es als Tutorial einfach verwendet und danach wurde man dann direkt in irgendeinen Kampagnenabschnitt reingeschmissen, wo ich auch ein paar Mal gestorben bin, weil ich einfach zu langsam war und irgendwann kommt man halt in diesen Doom-Flow dann rein. Das ist ein bisschen wie wie Guitar Hero, habe ich das früher immer genannt. Und dann fühlt man sich direkt zu Hause. Also Doom ist einfach richtig cool, was Bethesda da in der aktuellen Generation draus macht. Und find's cool, dass sie jetzt in der aktuellen Generation auch schon einen zweiten Titel dann bringen werden. Ich weiß gar nicht, ob der auf der Switch erscheinen wird. Und den ersten haben sie ja dann nochmal auf die Switch gebracht. Da gibt's ja auch mittlerweile alle Doom-Teile, was auch ganz cool ist. Aber ich denke mal, das ist tatsächlich etwas, was man eher auf der großen Konsole spielen sollte. Mit richtig cooler Grafik sieht das auch ganz, ganz cool aus. Mhm. Ja, nee, Doom, wollte ich mir auf jeden Fall auf der Messe anschauen und war dann ganz froh, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, wie gesagt, bei Microsoft, bei Bethesda selbst und eben bei Google. Und ich hab mir einfach mal die Kombi aus Doom und Stadia genommen, um einfach beides mal kennenzulernen und hab Stadia schätzen gelernt. Ich habe dann hinterher einen Artikel bei Heise gelesen, die waren nicht so angetan von Stadia, die haben auch Mortal Kombat gespielt und meinten, dass ihnen die Latenz viel zu hoch war. Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich konnte Doom wirklich problemlos spielen und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie einen Verzögerungsnachteil habe durch irgendwas. Mhm. Also das ging eigentlich ganz gut. Vielleicht war es an den anderen Messetagen ein bisschen extremer, wo dann wirklich alle Leute da waren. Aber dadurch, dass es halt per Kabel auch angebunden war, wüsste ich jetzt nicht, warum das irgendwie anders oder langsamer laufen sollte als auf einem normalen Tag. Mhm. Keine Ahnung. Nee, aber hat mir gut gefallen.
Ja, das habe ich leider auch nicht mitbekommen, aber höre sehr Positives. Wann kommt das raus nochmal?
Muss ich googeln, bin ich nicht drauf vorbereitet. Doom ja. Eternal.
November.
November, okay.
Ja. Hast du noch was bei Microsoft gesehen oder so?
Bei Microsoft? Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Ja, das war's.
Weiß nicht, ob willst du irgendwas Kleines dazwischen oder gehen wir zum anderen großen nach Nintendo und Microsoft über, oder?
Ich habe bei Nintendo beziehungsweise bei Bandai Namco was, glaube ich, ist der Publisher von Trials of Mana.
Ja.
Die hatten das Spiel auf der Switch und auf der PS4 laufen. Ich habe mir das auf der Switch angeschaut. Es ist ja ein Remake von dem dritten Secret of Mana Teil sozusagen. Seiken Densetsu heißt es, glaube ich. Der ja in Europa bislang nie erschienen ist. Er kommt jetzt in der Collection, die jetzt nächste Woche erscheint, auf der Switch. Also das Super Nintendo Spiel. Und das richtige Remake, das ist ja auf der E3 gezeigt worden. Das konnte man hier anspielen. Das erscheint aber erst im März nächsten Jahres, glaube ich, ist datiert. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das ist für mich so auch eine der großen Messeüberraschungen, dieses Spiel. Es sieht wunderschön aus. Es ist ein richtig schön gezeichnetes 3D-Spiel. Und was mich vor allem überzeugt hat, ist das direkte Kampfsystem. Also das ist nicht so, dass man irgendwie so auf den Gegner zurennt und dann kommt so ein rundenbasiertes Kampfsystem, wie man es aus den vielen JRPGs kennt, sondern das ist einfach, du gehst dann direkt in den Kampf rein, dann wird um diesen Gegner so ein Kampfareal abgesteckt, so ein virtuelles, und aus dem du auch wieder rausgehen kannst, wenn du keinen Bock hast, irgendwie zu kämpfen. Und das funktioniert einfach, geht so nahtlos ineinander über, ich sofort Zugang hatte zu so einem japanischen Spiel. Und das ist eigentlich immer so ein Kriterium gewesen, warum ich mich mit diesen Spielen so schwer getan habe, weil ich da mich in den ganzen Menüs und so sehr verirrt habe, dass ich da keinen Bock hatte, mich da so sehr einzuarbeiten. Und Trials of Mana, das hatte mich sofort. Und das ist ein sehr, sehr großes Plus-Kriterium für diese Art Spiel. Und deswegen könnte es auf jeden Fall was für mich sein. Diese Szene, die wir da hatten, die spielt in der Burg, aus der man irgendwie raus sollte, wo man erstmal mit Leuten sprechen musste, die irgendwie Ideen hatten, wann die Wachen irgendwie abgelenkt sind, und dann konnte man diesen Moment auch herbeiführen, dann konnte ich aus dem Schloss raus und draußen das Kampfsystem so ein bisschen kennenlernen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall noch nicht fertig, aber so wie es jetzt ist, funktioniert schon ziemlich cool und ist für mich eine der großen Überraschungen. Für mich das bessere Zelda.
Ja, das habe ich auch nicht mitgenommen. Ansonsten, also zu Sony selbst muss man sagen, Sony hat verschiedene Spiele gezeigt, die, glaube ich, keine von uns angeschaut hat, die aber Preise gewonnen haben. Dreams hat irgendwie insgesamt, glaube ich, bestes Spiel oder so gewonnen.
Dreams war aber auch auf dem Stand gar nicht so stark repräsentiert.
Das war halt in so einem offenen Bereich.
Ja, genau.
Wo man einfach so ohne Schlange einfach hin konnte. Ebenso wie heißt es eine? Genius irgendwas? Nicht Stable Genius? Wie heißt es? Ist nicht ein Concrete Genie, nicht Genius, Concrete Genie Best Family Game, das war auch da. Also das habe ich gar nicht mitgenommen. Ansonsten, bei Sony war Modern Warfare anzuspielen, hat keinen von uns gemacht, glaube ich. Call of Duty kann man auch, da gibt es eine Alpha-Geschichte übers Wochenende, also sowieso. Ich habe aber das Spiel gespielt, was bestes VR-Spiel bekommen hat, Iron Man VR.
Ja, stimmt, aber das war recht groß da präsentiert, auch so als.
Das war das einzige PSVR-Spiel.
Das einzige PSVR-Spiel sogar, ja.
Ja, also Best VR, AR-Game in Iron Man VR. Ich finde das ein bisschen bezeichnend, dass vielleicht dieses Jahr nicht so viel war. Und das ist auch bestärkt mein Eindruck, dass wir einfach wirklich auf neue Hardware warten zum Teil. Ja, und das habe ich, also Pro-Tipp für zukünftige Gamescoms, auch für mich, damit ich mich dran erinnere. Sony hat jetzt so eine App und man kann Termine da holen für Spiele, damit man nicht anstehen muss. Und wenn man PS Plus hat, kann man noch mehr Termine sich anmelden. Und das habe ich eben versucht für Control. Und um 10 Uhr sollten die Termine aufgemacht werden, sodass man sich einloggen konnte. Um 10 Uhr waren alle weg direkt. Und dann habe ich nachmittags um 2, als die nächste Runde von Terminen losgehen sollte, habe ich einfach bei Iron Man VR, weil Control war komplett ausgebucht den ganzen Tag, habe ich einfach so viel gedrückt, wie ich konnte. Und habe einen Iron Man VR-Termin bekommen in der öffentlichen Halle. Ja, da merkt man halt, also mein Anspielerlebnis war richtig schlecht. Und es hört halt niemand von Sony uns bestimmt, aber wenn, die sollten echt Spiele besser anspielen lassen als das. Also da waren halt diese Leute, die Sony immer anstellt, die null Ahnung vom Spiel selbst haben wirklich, die irgendeine Einweisung bekommen haben, die wissen halt, wie PSVR anzusetzen ist, die Move-Controller und so, hat mir die sogar in der falschen Hand gegeben, meine Hände waren überkreuzt. Das okay. War null eingestellt auf mich, ich hatte Arme so lang wie meine Beine. Ja, also, und dann ist bei mir das Spiel abgestürzt, beim Laden, da ist eine ewige Ladesequenz am Anfang des Spiels und ist bei 91% stehen geblieben. Nach einer Minute in einem Helm, alleine in einem Raum, bei 91% habe ich gesagt, okay, ich nehm mein PSVR ab und guck mal, ob jemand in der Nähe ist und habe jemand gerufen, könnt ihr bitte nochmal, ist hängen geblieben. Okay. Ja, das fand ich schon suboptimal. Und dann beim Wiederstarten konnte ich das für meine Größe einstellen. Dann hatte ich keine, also ich dachte, vielleicht ist es so, weil man ja die Beine nicht irgendwie im Spiel erkennbar hat, dass vielleicht die Arme so lange sein sollen wie Beine, aber das soll nicht so sein. Ja, und dann habe ich ein Tutorial gespielt irgendwie, wo man zuerst lernt, also es war eigentlich ganz nett gemacht, also man fliegt zum Titel hin, also Iron Man VR steht da, man fliegt da durch und fliegt eigentlich Richtung Tony Starks Haus und lernt halt, wie Fliegen geht, das ist halt durch Trigger drücken der Move Controller und Zielen geht auch mit den Moves, mit einem anderen Knopf und man kann auch irgendwie mit Fäusten schlagen, also man ballt die Faust mit einem Knopf und so und das heißt, man hat so einen Laser und man hat die Fäuste und man kann zum Beispiel Raketen zurückschlagen und so Dinge und man musste einfach rumfliegen durch so Ringe. Ich würde mich an Superman 64 erinnert vielleicht.
Oh oh.
Und dann muss man so Drones abschließen und so Drohnen abschießen und dann war es eigentlich zu Ende. Ich bin ein bisschen überrascht, wie positiv über das Spiel berichtet wird. Also es sah ganz nett aus. Also ich glaube, es war auch auf Pro-Hardware, nicht auf der normalen PS4, weil es ein bisschen sauberer aussah, nicht so viel Aliasing. Aber das ist auch ziemlich schlicht als Grafik, fand ich. Naja, und ich kam wirklich nicht gut zurecht mit der Steuerung. Weil man nutzt die, also der Winkel der Hände beeinflusst, wie man fliegt, ne? Mhm. Und wenn man zweimal auf den Trigger drückt, dann macht man so einen Boost. Und ich habe halt versucht zu federn, um eine Position zu halten und habe oft einfach dann ungewollt in die Luft irgendwie einen Boost gemacht. Und das hat mich voll genervt. Und vor allen Dingen fühle ich mich bei so VR-Terminen, wo man nicht eben... Na, wenn man das Gefühl hat, das Personal wartet einfach eher ab, dass man fertig wird, als dass die daran interessiert sind, was für ein Erlebnis man dabei hat, fühle ich mich immer ein bisschen unter Druck. Und vor allen Dingen, ich habe auch YouTube-Videos davon gesehen, Leute, die berichten, es ist gar nicht erklärt, wie du dich drehst im Spiel auf der horizontalen Achse. Weil es war halt so, ich habe irgendwann gemerkt, ich stehe gerade zur Wand. weil man wirklich sich oft umdrehen muss, ne? Und das ist eigentlich nie gewollt von PSVR-Spielen. Vor allen Dingen, weil die meisten Sensoren ja vorne am Helm sind. Also da habe ich einfach rumgeprobiert und tatsächlich mit dem linken Move-Control die obersten Knöpfe waren halt ne, zur Drehung um 45 Grad immer links, rechts, ne?
Okay.
So dass man eben sich nicht um sich drehen muss und irgendwann im Kabel, ne, so wie C3PO in das Imperium schlägt zurück, irgendwie schmelzt unter so Kabelsalat. Also schmelzender Kabelsalat. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass sie das wollen. Ja, das wurde aber null erklärt. Und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass Leute das so gut berichten, weil ich hatte das nicht das Gefühl, stabil zu fliegen. Und es ist auch eine komische Doppelarbeit der Hände, weil natürlich der echte Einmann hat natürlich, der hat Düsen an den Füßen und kann sich halten in der Luft und mit beiden Händen schießen. Aber wenn ich die Hände hochnehme, dann fange ich an zu sinken.
Ich finde das sehr schön, wie du gerade gesagt hast, der echte Iron Man.
Ja, der echte. Ja, also von daher bin ich mir nicht so sicher mit dem Spiel. Und ich muss auch sagen, das liegt auch viel daran. Also ich bin einfach verwöhnt, ne? Also wenn man da so einen Pressetermin macht zum Beispiel und bei Sony das ausprobiert hätte, dann hätte man jemanden gehabt, der ja auf jeden Fall darauf guckt, dass man nicht irgendwie gegen eine Wand läuft oder so, ja. Mhm. Damit man nicht schlecht über das Spiel schreibt. Aber ich fand es schade, dass für die Besucher in der Halle nicht für ein ähnliches Erlebnis gesorgt wird, weil ich bin davon gegangen, so, ja, also kaufen würde ich das erstmal wahrscheinlich nicht. Wobei, man weiß es nicht. Also vielleicht brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit, um damit klarzukommen. Und es ist auch so, nachdem ich so ewig gebraucht habe, durch den Ladefehler fühlte ich mich auch so unter Druck. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst im Tutorial. Ja. Aber das ist Einmann, hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen. Ja. Mich hat das erstmal nicht so angefixt oder so. Kommt natürlich auf den Preis des Spiels an. Ob das sich lohnt. Das kommt aber dieses Jahr irgendwann nur.
Ja.
Das habe ich bei Sony gespielt, aber alles andere konnte ich nicht mitnehmen, das war alles ausgebucht. Death Stranding haben die wohl im Video gezeigt, da war auch eine ewige Schlange. Und was ich noch wollte, weil du ja gesagt hast, vielleicht war etwas, was dir gefallen hat.
Ja, Control. Das war auch bei Sony präsentiert. Was ich ein bisschen komisch fand, weil Remedy hat ja das Problem, dass sie gar keinen richtigen Publisher gefunden haben. Die publishen das Spiel zusammen mit 505 Games, heißen die, glaube ich.
Ja.
Und haben bei Sony halt irgendwie so einen riesigen Stand bekommen.
Ja, die haben halt exklusive Inhalte mit der PS4.
Mhm. Aber
also wenn man das auf der Xbox kauft, kriegt man ein paar Sachen nicht.
Ich habe es jetzt für die Xbox tatsächlich vorbestellt. Bei Amazon UK kriegt man noch eine Soundtrack-CD dazu. Da habe ich mir die Version jetzt geholt. Kommt nächste Woche raus. Ich glaube, am Dienstag. Ja. Einige Leute haben es auch schon. Also ich habe da ein bisschen nochmal recherchiert, wie das Spiel so bei anderen Leuten ankam, weil es mich so weggeblasen hat, weil ich es wirklich so cool fand. Festgestellt, dass es bei anderen gar nicht so gut wegkam. Aber es hatte eher technische Gründe. Und so viel vorweg, die deutsche Synchro von dem Spiel ist komplett verhunzt worden. Und zwar ist die überhaupt nicht lippensynchron. Und das ist mir bei der Demo aufgefallen, weil meine Konsole war auf Deutsch eingestellt und Leute haben geredet, aber die Lippen nicht bewegt und dann haben sich die Lippen bewegt und es wurde nichts gesagt. Und das war ganz schlimm. Durch die gesamte Demo zieht sich das durch. Man sieht das allerdings auch auf diversen Previews. Also das ist wirklich ein Problem, was dem Publisher eben zugeschrieben wird, weil der sich darum gekümmert hat. Was irgendwie so ein Problem damit zusammen sein könnte, dass eben die nur so einen kleinen Publisher gefunden haben, der das machen möchte. Mhm. Was ich eigentlich komisch finde, weil Remedy ist ein großer Name. Die haben Alan Wake gemacht, die haben Quantum Break gemacht. Quantum Break hatte eine richtig gute Synchro. Warum Microsoft sich da zurückgezogen hat, ist mir unklar. Die hätten das doch wirklich in ihrem Studio-Sammel-Einkauf, den sie da gerade seit 2 Jahren machen, wäre das doch ein super Einkauf. Und naja, gut.
Ja.
Aber ich fand Quantum Break auch nicht schlecht. Quantum Break hat mir sehr gut gefallen. Haben wir auch ein
paar. Nee, mir auch, ne? Also haben ja haben auch darüber gepodcastet.
Genau, gibt's einen Podcast zu. Alan Wake fand ich auch super, auch das American Nightmare.
Ja, Alan Wake ist für mich wirklich so ein Klassiker, diese 360-Generation.
Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt ist das nächste eben das Control. Ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Hab einfach blind den Controller
in die irgendwie Hand genommen. In so einem Haus und du wirst irgendwie die Chefin von so einer Art FBI-Ding von diesem Haus und ja. So.
Ja, genau. Ich habe einfach mal drauf losgespielt. So die Mission war, such den Hausmeister.
Ja.
Und du gehst dann irgendwie in so einen Industriekomplex rein und komische Dinge passieren. Leute schweben in roter Farbe in der Luft, platzen plötzlich so durch so ein Dimensionstor raus und greifen dich an. Und ich habe versucht, mich mit der Pistole zu wehren. Bin dann tatsächlich auch direkt gestorben und wieder an den Anfang der Demo zurückgesetzt worden, so nach 5 Minuten. Dann dachte ich, okay, ich glaube, ich bin zu doof für dieses Spiel. Bis ich dann mal angefangen habe, so andere Tasten zu drücken und dann festgestellt habe, ah geil, ich habe da diese coolen Physikfähigkeiten, wo ich Gegenstände anziehen kann, so wie bei Half-Life, und auf andere Leute schleudern kann, und dann bin ich direkt in so einen Flow reingekommen, wie ich ihn zuletzt bei Mass Effect eigentlich gehabt habe. So bei Mass Effect gibt's ja auch diese bei einigen Charakteren diese Fähigkeiten, dass Sachen geschleudert werden können, so mit Schultertaste und so, und das ist hier drin, und das fand ich einfach so cool, dass ich mich da direkt in so einen Flow reingespielt habe. Und dann habe ich dann tatsächlich auch irgendwann den Hausmeister getroffen, bin dann bei dem Hausmeisterbüro in so eine Kaffeeküche gegangen und dann durch so ein Dimensionstor gefallen und war plötzlich in einer ganz anderen Welt und musste mich dann durch so einen Geschicklichkeitsparcours durchlaufen, hab dort auch so tutorialmäßig noch so ein paar neue Moves kennengelernt. Also man kann sich irgendwie so leicht nach vorne katapultieren, um schnell von A nach B zu kommen oder durch die Luft zu springen. Und da hatte mich das Spiel dann total. Und dann war die Demo aber auch schon vorbei. Und es gab noch so einen Jutebeutel und ein organisches T-Shirt. Also jeder, der da irgendwie gespielt hat, hat auch noch ein T-Shirt bekommen, was eigentlich auch eine ganz nette Sache war. Bis auf die Sache mit der Synchro. Ich werde es dann auf jeden Fall auf Englisch spielen, da scheint das okay zu sein. Hat mich das Spiel eigentlich total überzeugt, muss ich sagen. Und da es eben jetzt auch schon nächste Woche erscheint, schon auf jeden Fall im Print ist, der Kollege, der mir das Spiel kurz gezeigt hat, von Sony oder von Remedy, ich weiß gar nicht, wer das da betreut hat, der meinte auch, das ist die fertige Version, die ihr hier spielt. Also das ist auf jeden Fall das, was wir erstmal bekommen werden. Und für mich auf jeden Fall die Überraschung, weil ich das Spiel eigentlich so erstens nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste zwar, dass Remedy an irgendwas arbeitet, aber wenn man in der Vergangenheit über Remedy gesprochen hat, dann ging es immer darum, ja, bis wann verschieben die ihren nächsten Titel oder wird das Ding überhaupt erscheinen? Und dann gucke ich auf das Release-Datum und sah, okay, 27. August, das ist nächste Woche. Cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und habe es dann auch im Nachgang jetzt direkt vorbestellt. Ist auf jeden Fall mein Messe-Highlight. Also wenn ihr irgendwas spielen wollt, Control, das ist mein Gamescom. Best of Gamescom. Von dem, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall. Cool. Ja, du hast es leider nicht geschafft.
Nee.
Ja, dafür hast du andere Sachen gesehen. Zum Beispiel Best Multiplayer-Game.
Ja, also ich habe Borderlands 3 hatte ich einen Termin. Ich habe auch meine Eindrücke bei Daily Deepak beschrieben. Das heißt, ich mache es einfach nur kurz. Also, wie man, glaube ich, aus der Berichterstattung über das Spiel weiß, ist nicht nur ein Planet dabei, sondern 3 in der Kampagne. Da setzen die auch drauf, dass es, ich zitiere, expansiv ist, aber da habe ich keinen Plan von, weil die das nicht gezeigt haben, auch keine Übergänge oder so. Weil ich weiß einfach nicht, ja, heißt das, ist einfach eine andere Karte oder ist es wirklich sehr anders, wenn man den Planet wechselt, weiß ich einfach alles nicht. Auf jeden Fall wirkt es wie mehr Borderlands. Da sind ja neue Charaktere dabei, die man spielen kann. Also die Person, die ich gespielt habe, war Flak mit einer 4 statt einem A. Und Flak ist so ein Beastmaster und kann halt Tiere eben befehligen. Ne? Also das heißt, ich hatte so eine Art Hund. Hieß eigentlich Fleischesser oder so, ich weiß nicht. Und konnte ich dann mit RB halt irgendwie, konnte ich sagen, irgendwie, lauf dahin und mach was. Und so. Und wir haben so einen Challenge-Modus gespielt, was konzipiert ist, also kurzweiliger Spaß. Da sind verschiedene Herausforderungen dann auf dem Bildschirm links, wie so, oder rechts, weiß ich nicht mehr, wie nicht sterben, war so eine zusätzliche Herausforderung, aber man musste auf jeden Fall alle Gegner erledigen, zum Boss kommen und so, ne? Und das waren dann zwei Räume, so Kampfarenen, wo ich so kleine Gegner hatte und dann kam ich zum Boss. Ja, und da waren so 20 Minuten Zeit für. Ja, also auf jeden Fall ist das zusätzlich was. Die haben auch so eine Art Horde-Modus drin. Das heißt, die haben wohl eine große Kampagne und auch diese Modi. Da waren halt eine Vielfalt von Waffen drin, ne? Die haben uns halt so hochgelevelte Charaktere gegeben und dann mussten wir erstmal eigentlich Punkte vergeben in den Skills, weil sonst waren wir halt viel zu schwach. Was ich immer ein bisschen suboptimal bei Demos finde, ne? Weil ich habe ja keinen Plan, was gut ist. Also welche Skills sind gut und na, das ist ein Dilemma, wenn du selber spielst und die nach und nach auflevelst und dann so, oh, jetzt mache ich alles auf einmal. Ja, aber die Waffen sind cool und ist auf jeden Fall halt Borderlands sah ganz gut aus. Ich weiß aber nicht, ob ich auf, das war PC auf jeden Fall, worauf ich gespielt habe mit Controller, aber ja. Aber ja, ist Borderlands 3 und ist erstmal nichts, also wenn man Borderlands sehr mag und ne, ist halt auch ziemlich einzigartig, so Co-op-Looter-Shooter, ist auf jeden Fall mehr davon.
Hat dir gefallen? Hast du mit den anderen Borderlands-Teilen Kontakt gehabt in der Vergangenheit?
Ja, ich meine, ich habe ein Problem mit Borderlands, weil ich fange die an und spiele die nie durch, die sind halt lang und so, ne? Mhm. Von daher, ich bin nicht unbedingt so der riesen Borderlands-Fan, muss ich erst sagen. Von daher ist meine Reaktion selbst ein bisschen verhalten in Bezug auf dieses Spiel. Aber ich glaube, die machen erstmal nichts falsch damit.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, die Zielgruppe, die sie ansprechen, unter anderem Carsten, der ist ja riesen Borderlands-Fan, die wird sich da drauf stürzen und begeistert sein. Ja,
ja, denke schon.
Aber ich fühle mich auch nicht angesprochen von der Borderlands-Serie insgesamt, aber ich sehe, dass das ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein scheint.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, sonst so was so Shooter angeht, ich habe Disintegration geschaut beim Publisher Private Division. Ne, das wurde vorgestellt, glaube ich. Also wir haben ja auch nicht erwähnt, es gab ja diese Eröffnungsgeschichte von Jeff Keighley. Aber das ist ja geleitet, das ist der Entwickler von diesem Marcus Leto, der bei Bungie früher war, ne? Mhm. Wie heißen die noch? Upsi. Das weiß ich gar nicht mehr. ich guck grad nochmal. Aber auf jeden Fall, das ist, VI Interactive. Also auf jeden Fall war er dabei bei einer Präsentation und das ist, also diese Vorschau, die bei dieser Eröffnung dabei war, sieht so aus, als hätte irgendwie Anthem und Destiny ein Kind bekommen und ist irgendwie eine Zukunft und so, aber das Gameplay ist halt so, man fliegt irgendwie rum in so einem Fahrzeug oder Flugzeug, also irgendwie so hovermäßig so ein bisschen, ja. Und man hat verschiedene Einheiten unter sich. Und diese Einheiten kann man irgendwo hinschicken mit RB. Und man hat auch verschiedene Waffen im Schiff. Und ich denke, die Einheiten haben auch verschiedene Fähigkeiten. Und wir haben so ein 5 versus 5 Multiplayer gespielt, wo jeder von uns 5 und auf der anderen Seite haben eine Mannschaft wählen müssen mit dem eigenen Schiff und mit verschiedenen Fähigkeiten. Und wir hatten alle unsere Einheiten unter uns. Und wir mussten so einen Chor holen und zum Ziel bringen. Und das heißt, man schickt die kleinen Einheiten vor, um diesen Kern irgendwie zu holen. Und man muss halt die anderen abwehren in ihren Schiffen. Und auf jeden Fall war das ganz interessant. Was mir aber aufgefallen ist, es kommt irgendwie sehr auf Kommunikation an, weil diese verschiedenen Mannschaften mit den verschiedenen Schiffen, die Fähigkeiten ergänzen sich sehr. Das heißt, ein Schiff hat so ein macht so eine Sphäre auf, wo alle sich drin langsamer bewegen. Das müsste natürlich koordiniert werden mit der Fähigkeit, die mehr Schaden anrichtet. Und so Sachen, ne? Und das ist richtig aufgefallen, als ein Entwickler eingesprungen ist bei der Gegenseite, wo ein paar Leute von I Know Your Game waren. Und ja, die haben uns halt fertig gemacht, ja. So. Und das war einfach, weil die gesprochen haben und wir nicht. Also das heißt, es kam mir ein bisschen wie ein MOBA vor fast, wie die Fähigkeiten sich entwickeln, obwohl die das Wort MOBA nie in den Mund genommen haben. Das ist auch von der Perspektive her, nicht? Also man, die Perspektive ist hinter dem Schiff. Ja, und ich hatte auch null Idee, was ich mit meinen Einheiten wirklich machen konnte. Ich konnte die einzeln mit D-Pad irgendwie steuern. Also das, da habe ich nicht ganz verstanden. Ja, aber wirkte ganz nett, sah gut aus. Wirkte anders auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, das kommt auch nicht demnächst oder so.
Okay, ja.
Das ist 2020, glaube ich. Ja. Aber ja, das habe ich mal angespielt. Ja, also die verkaufen es als so FPS-Strategie, also ja. Aber es ist auf jeden Fall witzig, dass jemand von Bungie halt irgendwie so weiterzieht. In Seattle halt haben die da den Entwickler aufgebaut und das ist auf jeden Fall zurück zum kleinen Team und so. Wo man echt merkt, so, oh ja, Erfahrungen aus Bungie mitgenommen und ja.
Ist ja auch nicht verkehrt. Schade. Ich meine, wenn es ihm Spaß macht, wird das ja sicher.
Oh nee, ich denke, das ist ja gut, aber ich glaube, das zeigt ja auch, ich glaube, viele, die original bei Bungie waren, bei Halo, haben sich die Finger ein bisschen, ne, gebrannt an der Vergrößerung von Bungie und vor allen Dingen mit Activision dann und so, ne.
Ja.
Ja, und kann verstehen, ja. Ja, das soll 2020 rauskommen. Ja, das habe ich mal gespielt. Gehörte zu den eher neueren Sachen. Ja, hast du noch irgendwas, was du...
Von den Sachen, die ich gespielt habe, nee, da habe ich eigentlich alles durch.
Ich habe auch viele kleine Sachen gespielt.
Ist dir da irgendwas ganz besonders hängen geblieben?
Ja, ich meine, ich werde auch, also ich würde sagen, viele Eindrücke werde ich noch für Daily Deep-Hard hochladen, ne? Man muss auch sagen, ein Trend für mich dieses Jahr war, dass Nintendo wirklich Indie-Freund geworden ist. Die meisten sagen eben jetzt PC und Switch und dann die anderen Konsolen vielleicht danach.
Mhm.
Und das heißt, diese Hürde der Nintendo-Zertifikation scheinen viele jetzt einfach zu nehmen, obwohl das früher als ganz schwierig galt, ne? Also ich glaube auch nicht, dass es super einfach ist, aber die Switch ist echt so die Plattform geworden für Indies und das heißt, viele Sachen, die ich auf Daily Deepart beschreiben werde, also ich war ja bei, also ich fand den polnischen Stand echt beeindruckend und da habe ich viele kleine Spiele angezockt mit dem Entwickler neben mir, die ich bei Daily Deepart beschreiben würde, aber so in so einem Sammelartikel vielleicht, da fällt es mir schwer, im Moment so eins herauszugreifen. Aber viele von denen kommen ja noch auf die Switch auch, was echt cool ist. Aber
bei der Switch
eine
macht,
Sache, die...
Ja. Hm? Bei der Switch macht mir halt immer Sorge, dass die Titel einfach untergehen, weil da mittlerweile so eine Flut an Titeln erscheint und ja, der Store einfach nicht dafür ausgelegt ist, einfach nur so als Datenbank zu dienen, die du nicht vernünftig auslesen kannst. Also da fehlt irgendwie so eine Redaktion, die da irgendwas macht. Aber das haben wir hier im Podcast auch schon häufiger kritisiert. Es tut sich leider nichts. Und das finde ich ein bisschen schade.
Also ich weiß auch nicht, wie die damit umgehen. Aber das ist auf jeden Fall bestimmt ein Problem. Also gerade eben, wenn noch mehr Titel. Ukulele 2 habe ich angespielt, ist aber unter Embargo. Aber wie die Videos schon, also Digital Foundry hat auch ein Video vorgestern gepostet. Das ist 2D jetzt.
Mhm.
Ja, es ist auf jeden Fall anders. Ne? Also ich glaube, die 3D-Variante kam auch, also wir haben das beide unterstützt, oder? Als Kickstarter. Ich auf jeden Fall.
Nee, ich nicht.
Ja. Und ja, ist ein bisschen, also beim Essen haben die echt, die haben halt Banjo und Kazooie oder so genommen und wirklich zu viel einfach gemacht. Also das ist wirklich, hat alles von Banjo, also vor allen Dingen Banjo-Tooie, wo einfach zu viel zu tun war, war bei Ukulele 1 und wie die sagen, Ukulele 2 nimmt Einflüsse eh von Donkey Kong Country.
Mhm.
Ja, und da schreibe ich auf jeden Fall, wenn ich darf, schreibe ich auf jeden Fall was darüber. Aber Videos sind da und die Videos, die da sind, sehen echt schön aus. Und sonst, mein Highlight war eigentlich ganz unüblich für mich, nicht so wirklich so ein Spiel, sondern das war so eine Mischung aus Medien. Also ich war beim Stand der Tschechischen Republik irgendwie so, hatte einen Termin für ein Spiel. Und das heißt Svoboda 1945, also buchstabiert Svoboda. Ich denke, der hat es auch angliziert ausgesprochen für mich. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit der Phonologie da nicht aus, zu meiner Schande als ehemaliger Linguist. Aber das war ganz spannend. Das ist so ein Spiel darüber, über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben die Russen kommen und ja, die Nazi-Besatzung halt, ne, abzieht, und die einheimische Bevölkerung quasi zurückkommt, ja, die Sudetendeutschen werden halt irgendwie auch nach Hause geschickt und so Sachen, ne, und die haben halt schon ein Spiel derart gemacht, das heißt Attentat 1942 ist schon auf Steam. Und das ist eine interessante Mischung aus Archivfilm. Also zum Beispiel, wenn man das Spiel startet, dann sind so, ist das halt Archivfilm, läuft über die Zeit. Und dann haben die mit Historikern zusammen Interviews gebaut mit Schauspielern, aber die Historiker haben halt ihre Quellen genommen für die Antworten. Und dann kann man Fragen im Interview zu klicken, ja, was man fragen will. Und wenn man dann ein Bild bekommt von der Erinnerung der Person an bestimmte Ereignisse, dann kommt das in so eine Art Comic. Also so eine Mischung aus Medien. Und in Svoboda 1945 war das Thema, dass man zurückkommt als ein Historiker in so ein kleines Dorf und eine Schule soll abgerissen werden. Das ist aber ein historisches Gebäude. Und dann stößt man darauf, dass, also man macht so eine Kiste auf und da ist ein Bild vom eigenen Opa und irgendwie, das heißt, die eigene Familiengeschichte ist, hat irgendwie das, was damit zu tun. Und eine Deutsche kommt zurück, die Sudetendeutsche war und die will halt ihre Heimat von damals besuchen und die hat irgendwas damit zu tun und es hat auch was damit zu tun, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll und da ein bisschen so Dorfpolitik eine Rolle spielt. Ja, und da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt, fast geheult habe ich dann bei der Szene, wo es darum ging, dass die Leute vertrieben wurden eben und die mussten halt ihr Tiere zurücklassen und so, ne? Mhm. Das war schon wirkungsvoll gemacht. Also auch letzten Endes, was ich schön fand, also ich hatte halt tschechische Ton und englische Untertitel. Aber ich fand diese Mischung sehr wirkungsvoll und also ich hatte das Gefühl, ich liebe wirklich diese Geschichte so ein bisschen. Und obwohl man merkt auch, dass das irgendwie Schauspieler sind, ein bisschen gestellt wirkt schon, weil die natürlich eine Pause machen, damit man halt auch klicken kann und so. Auf die Frage, die man fragen will. Aber ich fand es super interessant. Ich fand es auch eine interessante Synergie von Akademie, also von der Geschichtswissenschaft und Spielen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, da schreibe ich auf jeden Fall auch noch was drüber, also ein bisschen so Highlight. Und Attentat 1942 würde ich wahrscheinlich auch noch dann spielen.
Auf dem PC oder das, was?
Ja, das ist auf PC und Mac.
Ja, okay.
Ja, aber das ist eine interessante Mischung, finde ich. Ist natürlich nicht irgendwie, also es hat irgendwie Steam, also Attentat hat Steam Achievements. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber Soboda kommt auf jeden Fall erstmal, die wollen, glaube ich, dieses Jahr noch kommen, aber suchen noch einen Entwickler. Ne? Also viele Indies suchen eben noch Geld und Unterstützung. Ja, aber das war echt ein Highlight für mich. Ja, bisschen unüblich, ne? Der Typ, der dauernd Destiny spielt und so. Aber find's ja, ich weiß, dass das auch irgendwie eine seichte Beschäftigung ist. Und ich finde es toll, wenn man sowas spielt und merkt, ja, also dieses Medium kann echt viel. Ich finde, es gibt einfach so eine Authentizität von Archivfilm, ne? Und wenn man das so gemischt sieht mit dem Narrativ, das die irgendwie transportieren wollen, mit diesen Interviews und so, fand ich das sehr wirkungsvoll.
Ja, ist eigentlich schade, dass man sowas immer noch ausheben muss, ne? Dass dieses Medium so viel kann und dann spielt man doch irgendwie immer nur das Gleiche und merkt gar nicht, was für Tiefe andere Leute da reinstecken. Und ich glaube, der Indie-Booth generell ist auch dieses Jahr nicht ohne Grund als Best-Booth gewählt worden.
Ja.
Weil die da wirklich tolle Sachen zeigen und die Entwickler, du merkst auch, ich war leider nicht da, aber ich habe es von vielen anderen Leuten so verfolgt auf Twitter und so, dass die einfach da hingehen, du kannst mit den Entwicklern direkt reden und die zeigen dir das dann, was sie sich da vorgestellt haben und ich glaube, das wird noch größer werden in den nächsten Jahren. Und da ist auch genug Platz auf der Gamescom und auch genug Platz für Indie-Entwickler, weil die einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile haben, sich zu entfalten und auch für verschiedene Plattformen zu entwickeln, was früher einfach undenkbar war. Da kommt dann halt auch sowas bei raus, das finde ich super.
Ist halt teilweise ein Nachteil für so Indie-Spiele, wenn man kein Spiele-PC hat. Also ich habe ja eben auch versucht, Wine zu installieren, um einfach ein bisschen Zugang zu sowas zu haben. Es funktioniert halt nicht immer so super, weil es kommt natürlich, also die haben auch nicht die Kapazität, immer direkt eine Mac-Version zu machen.
Nee, das stimmt. Und aber das ich glaube, halt es gibt genug schade. Leute, die einfach auf dem PC haben und wofür du auch gar keinen High-End-PC mehr brauchst.
Ja, um es zu das spielen. Sicherlich.
Wobei, Ironie, das, was ich gerade sage, ich habe mir Artikel zu Age of Empires zur 2, die Definitive Edition durchgelesen und die haben das Problem, dass sie ein 4K 2D-Spiel eben machen wollen und die Grafikkarten aber nur 3D können und gar nicht so richtig 2D, deswegen ruckelt das Spiel in bestimmten Szenen, zum Beispiel wenn du sehr weit rauszoomst, dann schafft die Grafikkarte das einfach nicht mehr, weil die 2D-Anteile einfach nicht weiterentwickelt wurden in den letzten Jahren. Das ist schon krass.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, ich habe sonst eine Menge gesehen, aber interessant fand ich bei 3D Realms, die haben ja so, die machen so wie Iron Forge und so. Iron Forge ist so ein bisschen so Duke Nukem Remake. und eigentlich mit dem alten Engine. Und das heißt, es sieht wirklich wie damals aus, aber hat halt ein paar neue Spielelemente. Das heißt, ne, es ist nicht unbedingt so klein wie damals oder größere Gegenden, in denen man spielt oder keine Ahnung. Ne? Das fand ich ganz interessant. Also was 3D Realms überhaupt macht, fand ich recht beeindruckend. Die haben auch so, die haben ja Iron Forge, was früher Iron Maiden hieß. Mm. die mussten das dann ändern, wegen so, ja, und wie heißt, weißt du zufällig, wie das andere heißt von denen gerade?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Ja, okay. Aber die haben auf jeden Fall so eine Art Quake Remake, was so ähnlich ist, wenn ich das weiß. Oh ja, Aeon of Ruin. Das habe ich auch angespielt. Und tatsächlich, das war einfach richtig nett, weil ich hatte jede Menge Zeit. Ich musste leider mit Tastatur und Maus spielen, was für mich so der Albtraum ist, so, ne? Mhm. Weil wenn man es halt nicht macht, ich meine, es geht, aber was ich halt, ich habe immer Probleme halt, Control zu erreichen, ne, für so Docken und so. Das heißt, ich bin einfach, fühle mich total steif immer, wenn ich auf Tastatur umsteige. Wobei man natürlich immer besser zielen kann, also weil die Maus so genau ist. Ja, aber das hat mich eigentlich schon beeindruckt, einfach diese Idee, dass man so Retro-Grafik nimmt, nicht nur bei 2D, sondern auch bei 3D und zum Beispiel gerade dieses Aeon of Ruin, war das schon einfach viel größer und viel offener. Da war eine Skybox und so irgendwann als damals. Fand ich eine interessante Entwicklung einfach. Ja, also das heißt, ich finde, da ist jede Menge Kreativität, was man auch teilweise jenseits von AAA-Entwicklungen sieht. Ja, man muss halt nur ein bisschen suchen, wobei Iron Forge, glaube ich, schon draußen ist im Übrigen. Und Iron Fury heißt das. Ups. Iron Fury. Wie ist ein Forge? Ja. Genau. Das war's im Großen von mir. So.
Ja. Also ich hatte mich für den Mittwoch noch sehr, sehr stark auf den Retro-Bereich gefreut. Den habe ich mir für Mittwoch vorgenommen gehabt. Für den ersten Messetag.
Ja.
War dies Jahr allerdings ein bisschen enttäuscht. Weil, ja, er ist eigentlich genauso aufgebaut gewesen wie in den letzten Jahren, in denen ich ihn besucht habe. Vielleicht sogar ein bisschen offener, dass man ein bisschen mehr Freiraum hat, sich dort zu bewegen. Es gibt auch genug Anspielstationen von alten Spielen, die man dort spielen konnte. Also Mario Kart 64 konnte man da zu viert spielen. Diverse Daytona-Stationen waren da zusammengeschaltet. Also das ist schon ganz cool, wenn man da sich für begeistern kann, für die alten Spiele, die auch schön präsentiert wurden. Es wurde dann eine original verpackte, noch nie ausgepackte Dreamcast verlost. An der Verlosung konnte ich allerdings nicht teilnehmen, weil ich an der Auslosung schon abgereist war. Aber irgendwie fehlten mir so ein bisschen die Ausstellung. Also ich fand das immer sehr cool, wenn da Vitrine neben Vitrine steht, wo irgendwelche alten Sammlungen präsentiert wurden mit Hardware, die ich noch nie zuvor gesehen habe. So irgendwelche japanischen Einzelstücke von Gameboy-Systemen, die nur dort erschienen sind, die irgendjemand alle zusammengetragen hat. Das war deutlich zurückgefahren in diesem Jahr. Also es war schon noch was da. Es gab Tomb Raider, Amiibos war dort alles da, Skylanders waren jede Menge da. Aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen der persönliche Bezug und das fand ich ein bisschen schade, aber insgesamt ist das natürlich noch ein klasse Stand. Und was ich cool fand, war so ein Shop, der so Retro-Computer zusammenbaut, also so Handhelds aus, keine Ahnung, Raspberry Pi sind wahrscheinlich drin, der da so ein Geschäft draus gemacht hat und der hat auch unveröffentlichte oder jetzt neu entwickelte Super Nintendo und N64 Spiele da gehabt. Also da hat sich zum Beispiel irgend so ein Team zusammengesetzt und 40 Wings für das N64 umgesetzt. Also ein Spiel, was ursprünglich mal für die Konsole erscheinen sollte, dann aber nie fertiggestellt wurde. Es gab eine PlayStation-Fassung und die haben das jetzt mal fürs N64 umgesetzt und man kann das auch kaufen und auf der Original-Hardware spielen. Also es ist nicht irgendwie, dass man da einen Emulator oder sowas braucht. Und das war ganz cool, das einfach mal ein nagelneues N64-Spiel zu sehen und zu spielen, was aus der heutigen Zeit kommt. Also ich kannte das von der Dreamcast, da findet ja eine ganze Menge Entwicklung noch statt. Aber dass sogar das N64 und Super Nintendo und so Spiele noch erscheinen heute und es auch Läden gibt, die verkaufen. Es gibt fürs Super Nintendo zum Beispiel eine R-Type Collection, die jetzt neu rauskommt. Offiziell lizenziert, das musste ich mir überlegen. Ist echt, echt cool, was da mittlerweile passiert. Das fand ich ganz cool, das nochmal zu sehen und überleg mir jetzt tatsächlich auch, ob ich mir nochmal so ein GBA kaufe und den mit einem hintergrundbeleuchteten Display irgendwie ausstatte und da nochmal ein bisschen Energie in Retro Zeugs stecke, ja. Also das fand ich ganz cool. Und was ich gerade gelesen habe, warst du auch auf dem Retro-Bereich noch, oder?
Ja, ich bin wirklich nur da kurz und war halt entsetzt, dass Skylander und Starlink und so schon da waren. Ja, nee, hab ich nicht so wirklich gesehen dann.
Ja. Das ist eigentlich immer für mich so ein Highlight, dahin zu gehen. Aber dies Jahr, weiß nicht, hätte ein bisschen größer sein können. Tatsächlich. Aber gut. Nee, ich bin gerade nochmal durch die Gamescom Awards durchgescrollt und habe gesehen, dass der Heart of Gaming Award für Diversität mit Fokus auf Barrierefreiheit, also Accessibility, vergeben wurde. Und das, muss ich sagen, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass da wirklich jeder Zugang zu den Spielen hat. Und generell auch auf solche Themen wie zum Beispiel Gehörschutz, den du dir da abholen konntest, wo du schon am Eingang darauf hingewiesen wurdest, da könnte es ein bisschen laut werden in den Hallen, hier gibt's Gehörschutz. Auch für Kleinkinder wurde da Gehörschutz verkauft. Also solche Sachen. Und dann gerade bei Microsoft ist mir jetzt aufgefallen, da waren an sehr vielen Anspielstationen auch diese Accessibility-Controller vorhanden, die man hätte nehmen können, wenn man damit spielen möchte oder darauf angewiesen ist. Und ich habe auch von Leuten gehört, die ihre eigenen Controller mitgebracht haben, die sie dann auch tatsächlich da anschließen konnten, um dann eben Spiele auszuprobieren. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und generell habe ich das Gefühl gehabt, dass die Wege auch breiter gewesen sind. Also, dass da wirklich viel Platz gewesen ist in den Hallen, um sich einfach vernünftig dort fortbewegen zu können. Zum Beispiel auch, wenn du auf dem Rollstuhl angewiesen bist, dass du dann da problemlos durchkommst.
Ja, ist schon cool. Also, profitieren wirklich alle nur davon, wenn es nicht nur irgendwie eine demografische Gruppe ist.
Auf jeden Fall, ja.
Die da teilnimmt. Ja. Ich meine, apropos Retro, haben wir ja beide die Sega Mega Drive Mini ausprobiert.
Ah ja, stimmt, das haben wir auch noch gemacht, ja.
Ich meine, das ist halt, also ich glaube schon, dass das von diesen Mini-Konsolen einer der besseren sein wird, ne?
Ja, da bin ich von
überzeugt. Gerade weil M2 das macht. Also die Emulation wirkt da auf jeden Fall sehr gut. Haben ja Sonic und Mickey Mouse oder so ausprobiert oder sowas. Strider habe ich ausprobiert. Ja, also wirkt auf jeden Fall gut. Pad fühlt sich gut an, also das Material ist halt ein bisschen anders am Steuerkreuz, aber eigentlich nur besser, es war halt rutschig. Ich glaube, heutzutage könnte man das gar nicht so bringen. Man vergisst halt, so der Mega Drive Controller ist halt echt groß, ein bisschen klobig fühlt es sich an, aber war halt so. Ja, es kommt, wir haben ja beide vorbestellt, glaube ich, ne?
Ja, ich habe, also generell hatte ich mal geplant, dass wir dazu einen Podcast machen, vielleicht machen wir das auch. Ich hatte ja letztes Jahr, da kam schon die Mega Drive Collection für die Switch, hatte ich mir günstig geschossen, allerdings scheint die nicht so gut zu sein. Und von dieser nicht Konsole verspreche ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Konsole, mit der ich mich leider bislang zu wenig beschäftigt habe, weil ich immer Nintendo-Kind war. Und aber da nochmal einen Blick reinzuwerfen, wenn das, was Sega damals gemacht hat, das ist auf jeden Fall cool. Und es ist ja nicht nur diese Mini-Konsole, die da jetzt kommt. Das gab ja auch von, was war es, Super, so eine Art.
Von Analog.
Analog, genau. Super Analog gab es so ein Mega Drive-Nachbau.
Mega SG gibt's.
Der ziemlich gut geworden ist.
Also es gibt Super NT für Nintendo, Super Nintendo. Mhm. Das NT Mini für NES, was 400 Euro gekostet hat, ist ausverkauft jetzt.
Ja.
Super NT ist 200 Euro mit Controller. Mega SG ist halt 189 Euro. Man merkt, ich bin oft auf der Seite. und dann kann man so einen 8-Bit-Do-Controller dazu kaufen. Also das ist ja alles FPGA-Technologie. Halt. Das heißt, die Chips nehmen letzten Endes die Architektur der Konsolen an. Ne? Also jemand macht diese Kerne, also macht einen Kern für Mega Drive und der Typ, der halt diese Analog-Konsolen macht, ist halt irgendwie so ein Genie dafür. Und ja, Mega SG ist halt hyper geil. Man kann es auch cracken, man kann jailbreaken und dann von SD-Karte spielen. Also Spiele spielen. Ich habe auch jetzt 4 Mega Drive-Module von zu Hause mitgebracht bekommen. aber habe nirgendwo, wo ich die reinstecken kann. Das gibt's auch auf jeden Fall. Und das ist wenn man damit anfängt, kann es auch zu schnell teuer werden. Weil es gibt auch noch ein FPGA-Modul für Mega CD noch jetzt, was man da reinstecken kann. Und dann kann man letzten Endes alle Mega CD-Spiele spielen. Weil die Mega CD-Hardware ist einfach extrem fragil. Die gehen voll schnell kaputt und man muss immer wieder am Laufwerk was machen oder am Board. Aber dieses Ding von Terra Onion oder so kostet 239 Euro. Aber es gibt auf jeden Fall da viel. Also wenn man die Mini-Konsole hat, ist das eine sehr praktische Lösung. Aber man kann natürlich auch so ein Everdrive kaufen, wo man so eine SD-Karte reinsteckt und die alte Hardware nehmen oder so eine Mega SG. Und es gab noch nie so viele Varianten, wie man halt alte Spiele, Hardware, also das ist ja wirklich Emulation bei der Mega Drive Mini, aber FPGA ist halt so ein bisschen so Next Level.
Ja, also die sind wirklich besser. Dicht dran am Original und ich glaube, Digital Foundry hat auch schon mal ein paar Analysen dazu gefahren und hat auch die Emulation oder die Umsetzung, Emulation kann man ja fast nicht mehr sagen, im Vergleich zu anderen Nachbauten von Mega Drive sich angeschaut und auch wirklich so Härtefälle getestet, wo sie wissen, jeder andere Emulator scheitert an diesem Sonderfall und das Ding kriegt es halt hin. Selbst die Original-Zubehör-Hardware von Mega Drive, wie zum Beispiel das Mega CD, kannst du da einfach anschließen und es funktioniert. Das ist schon sehr, sehr krass, was die da machen.
Ja, aber erstmal kriegen wir so eine Mini und die haben das gezeigt und haben Leute gespielt, die wahrscheinlich noch nie sowas in Person gesehen haben. Ja,
ja.
kann man machen, ja.
Ja. Nee, also bin ich auch gespannt drauf. Und dann hoffe ich, dass irgendwann mal 3D-Konsolen umgesetzt werden in dieser Form. Ja, schauen wir mal, was 2020 passiert.
Genau.
Ja, cool. So, ich scroll jetzt nochmal durch die restlichen Awards durch, die man vielleicht noch kurz drüber sprechen könnte. Best Streamer ist Pete Smeat. Okay, meinetwegen. Best Gamescom Dreams hatten wir auch schon. Haben wir uns beide leider beide nicht angeschaut. Best Strategy Game Desperados 3. Best Microsoft Xbox Game Gears 5. Okay.
Ja.
Best PC Game Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Naja, gut. Ja, Fazit.
Ja, sorry.
Fazit. Kommen wir langsam zum Ende der Episode, ich denke mal.
Ja.
Wir wollten das nicht zu lang halten, jetzt sind wir doch schon über 2 Stunden.
Wenn du das so einfach so runtergattest, finde ich als Fazit, für mich ist schon, dass es ein bisschen ein maues Jahr ist.
Okay.
Ja, also man merkt irgendwie diese Generation, obwohl Konsolen nicht am wichtigsten unbedingt sind, also PC-Spiele gibt's ja auch oder so. Mhm. Hat das Gefühl, PC ist nicht so viel los. Ich meine, Blizzard Activision war auch nicht da.
Blizzard fehlte. Das ist mir erst gar nicht so aufgefallen, erst als ich drüber nachgedacht habe, so irgendwas ist anders, irgendwas war hier doch sonst, was jetzt nicht da ist. Und ja, Blizzard war nicht da.
Ja, war nicht jemand da, der über World of Warcraft geschrien hat, ja, in einer Halle. Und bei den Konsolen ist auf jeden Fall so, ich habe das Gefühl, der Atem wird halt jetzt angehalten, bis die neue Hardware kommt. Und von daher fand ich jetzt ein bisschen mau, ein bisschen, also interessanter waren für mich schon das, was die kleinen Leute machen, also die Indies, die kleinen Teams. Ich denke, vieles bleibt erstmal im Hintergrund, bis die neue Hardware irgendwie bekannt gegeben ist.
Ja, also für mich ist es auch so, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe das Gefühl, die Konsolen stehen momentan nicht im Mittelpunkt. Alle warten, dass die neuen Konsolen kommen, aber die Spiele selber, die entwickeln sich trotzdem weiter. Ist nicht so, dass da irgendwas stillsteht. Ich habe jetzt im Vorfeld, als ich nochmal geguckt habe, was andere Leute zu Control gesagt haben, ist mir auch aufgefallen direkt, dass sehr, sehr viel Kritik einfach nur an der technischen Performance hängen bleibt. So, oh, es kann kein HDR, ist nur 30 Frames. Ist mir alles nicht aufgefallen, interessiert mich nicht. Ich will ein cooles Spiel spielen und das ist ein cooles Spiel. Aber das scheint ja im Konsolensektor mittlerweile eine immer größere Rolle zu spielen. Es fällt mir leider nur negativ auf, wenn ich sehe, dass die Spiele auf meiner alten Xbox One einfach nicht mehr vernünftig laufen. Und das finde ich dann schade, weil ich eigentlich keine Lust habe, jetzt noch eine Xbox One X mehr anzuschaffen und dann im nächsten Jahr die nächste Xbox-Konsole dann auch schon in den Startlöchern steht. Und die Konsolen sind aktuell ziemlich teuer, also die Xbox One X deutlich über 300 Euro noch, PS4 genauso. Also das ist das.
Ja.
Eigentlich kaufst du eine neue Konsole, bloß weil du ein bisschen upgraden möchtest.
Und wie die Weltwirtschaft momentan ist, kann man nicht unbedingt hoffen, dass die Produktionspreise billig sind.
Nee, ja, das kommt noch dazu, ja.
Das ist auch ein Problem. Für die Preisbekanntgabe wird sehr interessant. Und diese Konsole kostet 700 Euro. Was? Sorry.
Ja. Nee, ansonsten, als Besuchermesse funktioniert die Gamescom auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wird auch wichtig, die wichtigste Zielgruppe sein, einfach als Besuchermesse zu fungieren. Obwohl die Gamescom selber ja auch so ein bisschen herausgesteckt hat, dass sie mit ihrer neuen Eröffnungsveranstaltung doch schon ziemlich hohe Reichweiten erzielt haben. Also Jeff Keighley war da, das ist ja auch kein Unbekannter.
Und Kojima-Sensei
war ja
dabei. ich fand es schon krass, dass Jeff Keighley das macht. Und fand es auch witzig, wie er am Ende dann ganz stark Werbung für seine eigene Show gemacht hat. Die Games Awards, ja. Und aber ja, irgendwie ehrt es uns natürlich ein bisschen, dass er sein Brand also auch hier irgendwie macht. Zeigt aber auch wiederum, dass die Shows generell ein bisschen, dass es alles ein bisschen nivelliert wird. Also dass die E3 nicht mehr die Show ist, sondern irgendwie alles, also es scheint viel in Bewegung zu sein, wie wichtig sind diese Messen. Es gibt ja viele, es gibt ja PAX, die verschiedenen PAX-Varianten und so. Gamescom soll es in Singapur geben, ne?
Ja.
Oder so.
Ja.
In 2020. Und von daher habe ich das Gefühl, ist alles ein bisschen in der Luft. So, was ist wichtig? Wie geht's weiter?
Also ich finde, wir brauchen in Europa auf jeden Fall irgendeinen so einen Ankerpunkt. Und das ist nun mal die Gamescom. Früher war es die ECTS. Das brauchen wir einfach in Europa. Genauso wie es in Asien, Tokyo Game Show, ich war mal auf der Taipei Game Show, die auch eher unbekannt ist hierzulande, aber die dort eben als Besuchermesse so ähnlichen Stellenwert hat, wie hier die Gamescom. Das brauchen wir einfach, und die Gamescom hat jetzt einfach nur den Anspruch, ein bisschen globaler noch zu werden, ein bisschen wichtiger als die, oder zur E3 aufzuschließen. Das werden sie nicht schaffen, aber einfach nur so ein Ankerpunkt. Und wenn du da einfach hingehst und von den polnischen, den tschechischen und weiß nicht, welchen Ständen du noch warst, bei der Schweiz hast du vorhin erzählt, da einfach so auch mit Leuten, die halt das ist ihre Messe, die fahren dahin und präsentieren sich dort, die sind nicht auf der E3 vertreten, die kommen zur Gamescom, für die wird auch was wegfallen, wenn das nicht mehr wäre, und deswegen für solche Märkte bleibt die Gamescom einfach unverzichtbar, und das finde ich auch gut so.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe mich immer gefragt, ob irgendwann die Besucherzahlen zurückgehen. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ja. Das steigt ja weiterhin, ja. Ich frage mich halt, wie das Messeerlebnis ist für viele, weil ich habe ja auf Twitter gesehen, viele Leute, die zu Recht sich darüber beschweren. Ich meine, wir haben Kenntnis auch von früher. Also man hat eigentlich, wenn man was Bekanntes, Großes schauen will, kann man sich eigentlich vornehmen, ich schaue mir nur das an einem Tag. Oder wenn es Cyberpunk war dieses Jahr am Donnerstag um 10:30 war die Schlange schon zu für den Tag.
Mhm.
Und das muss man sich echt geben. Ne? Und das ist natürlich unschön, wenn man, stell dir mal vor, du hast Karten gekauft für den Tag und fährst dahin, keine Ahnung, von München oder was weiß ich, oder Leipzig oder was, und um Cyberpunk zu sehen. Und dann kommst du an und kommst rein und es ist irgendwie 10:45 und dein Spiel ist zu. Das ist natürlich blöd.
Ja, ja, das stimmt.
Und da finde ich, das fällt ein bisschen flach, so wie ist es so, da als Besucher diese Messe wahrzunehmen, und ist an verschiedenen Punkten ein bisschen suboptimal.
Ja.
Ich habe das Gefühl, auch viele haben was vom Sozialen, also man trifft Leute von Twitter, die man kennt, und kann Spaß haben und beim Frittenwerk Pommes essen und so. Aber ja, die Spiele ist schon ein bisschen schwierig, ist halt so voll.
Wobei es diesmal natürlich ein bisschen angenehmer war, weil die Temperaturen nicht so hoch waren wie in den Jahren zuvor. Ja. Also das hat auf jeden Fall einen Pluspunkt gegeben. Es hat auch gleichzeitig nicht geregnet. Das heißt, du konntest dich in den Innenhöfen gut aufhalten. Es gibt einfach auch so viele Attraktionen, die du jetzt mittlerweile machen kannst. Ich habe das Gefühl, die Messe ist jetzt auf einem Punkt, wo ich sie mir 2011 schon gewünscht hätte. Also einfach, dass einfach die Flächen so üppig genutzt werden, wie es nur geht. Also sie haben jetzt wirklich erstmals alle Hallen, glaube ich, belegt gehabt. Die untere Halle von Halle 3, die war zwar leer, da war EA beim vorletzten Mal. Allerdings haben sie die benutzt, um die Besucherströme so ein bisschen umzulenken, wenn es gerade irgendwo gehapert hat. Also das ist auch eben alles irgendwie genutzt worden. Und das 2011 zum Beispiel, 2009 war ich das erste Mal da, 2011 habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch so viel Potenzial. Und jetzt habe ich das Gefühl, die haben das erstmals wirklich richtig ausgeschöpft. Und so viel Wachstum ist einfach nicht mehr möglich. Also es geht irgendwann einfach nicht mehr.
Ja, gibt keine Hallen mehr.
Nee, also. Ja. Aber was willst du auch noch verteilen? Ich meine, die Hallen sind auch, da ist einfach nichts mehr, was du da irgendwie noch machen kannst. Also man müsste eigentlich die großen Hallen, die 6 bis 9, da noch eine weitere irgendwie hinzunehmen, wo große Aussteller sich ausbreiten können. Aber weiß nicht, das... Mir fällt einfach nicht mehr viel ein, was man da noch optimieren kann. Die nutzen jetzt wirklich das gesamte Messegelände und es geht einfach nicht mehr. Und das Einzige, was du irgendwann noch machen kannst, ist, die Preise zu erhöhen. Aber dann gibt es Hagel an Kritik ohne Ende. Und ich glaube, so wie es momentan ist, ist einfach der Optimalzustand. Ich wünsche mir, dass ich diese Sätze schon so lange, dass ich die sagen kann. Dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist der Sweet Spot. Mehr geht nicht.
Ja, jetzt ist echt die Frage, wie es nächstes Jahr wird, wenn neue Konsolen sind.
Oder? Ja, klar. Also nächstes Jahr erwarten wir alle, dass 2 neue Konsolen mindestens angekündigt werden. Und Gamescom, da werden wir die sehen. Da wird dann natürlich der Andrang noch größer sein. Aber das heißt nicht, dass unbedingt mehr Besucher kommen. Aber es wird einfach schneller ausverkauft sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was da passieren kann.
Ich meine, da sind schon Engpässe einfach. Also der Bahnhof Köln-Deutz, der verträgt auch nicht mehr Leute, was da kommen. Also die werden schon ja geführt von Personal am Gleis und so. Und ja, ist schon krass. Also wenn die 400.000 Leute knacken würden, weiß ich nicht, wie das aussieht.
Ja, das kannst du eigentlich nur schaffen, wenn du noch einen weiteren Tag wieder aufmachst, also den Sonntag wieder dazu nimmst oder schon am Montag anfängst. Ich glaube, anders geht's nicht.
Ja. Tja.
Naja.
Auf jeden Fall.
Okay. Robert.
Ja. Ja.
Dann, ja.
Wir haben es geschafft.
Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es leider selber persönlich kaum Zeit gehabt, da gemeinsam auf der Gamescom irgendwas zu erleben. Das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. aber cool, mal wieder da gewesen zu sein. Ist auf jeden Fall fast schon wie nach Hause kommen, wenn man irgendwie jedes Jahr zu einer großen Veranstaltung hinfährt. Das ist irgendwie cool. Und ich habe auch wieder ein bisschen Bock, was zu zocken, und Control wird sein. Ja.
Cool. Immerhin.
Immerhin. Ja, ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr auch irgendwie auf der Gamescom wart, irgendwas Cooles gesehen habt, was wir jetzt hier nicht besprochen haben, weist uns gerne darauf hin. Die Kanäle kennt ihr. Ansonsten findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website playtogether-podcast.de. Und ja, ich möchte jetzt keine Versprechung machen, wann die nächste Episode kommt. Wir sind momentan extrem unregelmäßig. Die Resident Evil Episode steht auch immer noch aus. Aber ja, hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Und ja, wünsche euch noch ein weiterhin frohes Zocken und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.